Herzlich willkommen zu Lambert Klammerer Jazz. Wir sind immer noch mitten im Thema der großartigen Liste der wirklich wichtigsten Tipps für Musiker von Thelonious Monk, unserem Lieblingspianisten. Diese Liste wurde in den 60er Jahren verfasst. Wir sind letztes Mal nicht dazu gekommen, sie durchzuarbeiten. Es gab einfach viel zu viel dazu zu sagen. Deswegen
Storytime! Hallo, hier bin ich auch wieder da. Zurück aus der Versenkung. Das neue Jahr ist fortgeschritten.
Habe ich vergessen, dich anzusagen.
Ja. Oh Mensch, das ist ja noch nie passiert. Ja, ich habe gerade vor mich hingeträumt, weil wir synchronisieren uns ja immer durch so ein... Wir zählen zusammen runter, haben wir ja schon mal erzählt, ne? Damit wir dann nachher die Spuren auch synchronisiert kriegen, weil wir gerade remote aufnehmen. Und immer wenn ich dann die Zahl 7 sage, stocke ich immer so komisch.
Warum?
Ja, weil 7 die einzige Zahl ist von im Deutschen mit 2 Silben. Ich kann ganz gut 7 Viertel oder 7 Achtel spielen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Gut, ne?
Sehr gut.
Ja, ich habe neulich so einen Backing-Track gemacht, so einen Click-Track. Also das ist das, was die Musiker dann heimlich hören. Dann hat man auf dem Ohr so Klick, Klick, Klick. Klick, weil irgendwas anderes dazu läuft, ne? Der gute alte Backing-Track. Ja. Man erinnere sich an unsere Metronom-Diskussion. Und weil das quasi das Playback passend zu einer Note ist, brauchen wir dazu noch einen kleinen Einzähler und so Formteile. Dann heißt es so 1, 2, 3, 4, Klick, 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 1, 2, 3, 4, A. Weißt du? So Formteile. Mhm. Dass man das so auf dem Ohr hat zum Orientieren. So, und jetzt habe ich aber einen Backing-Track gemacht für ein Stück in 7 Viertel. Und ich habe es dann so gelöst, dass ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also dass ich so das Wort 7, dann 7 zähle.
Ja.
Weil wenn jetzt jemand in 7 einzählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das ist auf jeden Fall...
richtig. 7, 1, so richtig.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 7, 1. Ja, aber es ist doch doof, ich will so einen 7, 1, 2. Ich will ja...
Wieso?
Ja, weil ich das...
Mach doch mal am Ende im Achtel, ist doch gut.
7, 1.
Pickups.
Ich finde, Einzählen ist ja, mit dem Einzähler geht das Stück ja schon los. Also es turnt mich ja auch nicht so sehr ab wie ein schlapper Einzähler. Das finde ich wirklich scheußlich. Als ich damals bei Lena Meyer-Landrut, der großen Lena Meyer-Landrut in der Band spielte, spielte ich da mit dem Starschlagzeuger Rainer Kallas.
Ja.
Und Kallas ist nicht nur ein hervorragender Schlagzeuger, sondern Kallas ist auch der beste Einzähler auf dem ganzen Planeten.
Wirklich?
Der macht nicht so 1, 2, 3, 4. Da habe ich schon keinen Bock mehr. Sondern der steht dann so hinterm Schlagzeug und zählt. Der Stick wird schon geklopft. Und dann heißt es 1, 2, 3, 4. So dass man richtig Bock hat. Man hat dann richtig Bock. Das ist einfach geil. Also das empfehle ich. Liebe Schlagzeuger. Deswegen waren wir auch so eine geile Band damals. Weil Kallas so geil eingezählt hat. Schöne Grüße. Ich glaube, Lena hört auch LK Jazz.
Wir haben viele Promi-Hörer.
Natürlich.
Wir müssen uns auch nochmal darüber unterhalten, was wir eigentlich mit dem Promi-Hörer machen, der ja sich angeboten hat als Gast. Da müssen wir nochmal drüber reden, wann wir den...
Teasing, 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 yeah. Oh yeah.
Ich sag nur so viel, ich habe deswegen schon, ich glaube vor 2 Folgen war das mein großes Statement, was ja so ein bisschen für Kontroversen gesorgt hat. Ne?
Ja.
Die Neoklassik als Jazzretter-These hatte ich so ein bisschen vorbereitet. Vor 2 Folgen war das und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass derjenige,
ja,
also ich weiß, der hört uns öfter zu und so, dass derjenige darauf einsteigt und sich jetzt dahingehend auch vorbereitet, damit er so krasse Gegenthesen hat. Also
okay.
Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Wir sagen mal nicht, wer es ist.
Thesen, Thesen, Thesen. Sehr gut. Also einzählen, wichtig, geil einzählen.
Ja.
Ich finde zum Beispiel auch gut, dass man verschiedene Stilistiken auf verschiedene Arten einzählen kann. Punkrock zum Beispiel so. 1, 1, 1, 1, 1, 1.
Wir sind die Pilze und wir fangen jetzt an. 1, 5, 3, 4.
1, 1, 1, 1. Und gut, und im Jazz zählt man ja so ein. 1, 2. You know what to do.
Genau.
Kennst du noch mehr ulkige Einzähler?
1, 5, 7, 12.
Auch gut, immer wieder witzig.
Ja, was gibt's noch?
Weiß ich gerade nicht. Es gibt noch mehr. Bitte schickt uns einmal die geckigsten Einzähler. Ja. Besonders nervig finde ich, wenn man merkt, der Schlagzeug hat schon keinen Bock mehr beim Einzählen. 1, 2, 3.
Und dann spielt er so richtig sloppy.
Ja, gibt's so auch manchmal. Alles schon erlebt, alles schon erlebt.
Ja.
Also, es ist auch Geschmackssache. Ich liebe laute Einzähler. Das ist für mich das Schönste. Dann kriege ich richtig Bock.
Gut.
Wie, magst du Einzähler?
Ich mag ja eigentlich gern gleich losspielen. Mach uns schon irgendwie rein.
Achso.
Ich finde auch gut, ich fange an und alle anderen müssen sich an mir orientieren. Finde ich auch gut.
Das finde ich gut bei so Free-Jazz-Bands, die machen das ja auch oft.
Ja,
dass man so loslegen, auf Impuls so.
Ja, Einatmer, genau.
Ja, auch gut.
Bei ECM hast du immer 3 Sekunden Stille.
Und dann. Ja, stimmt. Also, finde ich gut. Entschuldigung, genau, ich musste mich kurz sammeln. Sollen wir einfach mal weitermachen mit unserer Liste von Thelonious Monk?
Ja, ja,
die
ja.
Tipps, die wir kommentieren wollten. Jetzt wird es nämlich spannend für dich.
Nämlich, wo sind wir? Welche Nummer?
Ich habe das nicht nummeriert. Ich würde sagen, es ist der Tipp, don't play the piano part. I am playing that. Mhm. Don't listen to me. I am supposed to be accompanying you. Also sind eigentlich zwei Tipps. Spiel nicht den Klavierpart, den spiele ich schon, sagt Monk, weil Monk Pianist war. Und hören Sie nicht auf mich, ich soll Sie doch begleiten. Also Deep L siezt, höre nicht auf mich, ich soll dich begleiten, nicht andersrum.
Ja. So. Für mich sind das zwei Tipps.
Ja, sind zwei.
Das sind das 12 und 13. Don't play the piano part, I'm playing that. Ja, gut, also da geht es dann doch vielleicht um so Phrasierungsfeinheiten in Bandkombinationen, die vielleicht nicht oft zusammen proben jetzt zum Beispiel, ne? Die vielleicht eine andere Art und Weise haben, das Thema zu phrasieren oder so. Da macht es natürlich vielleicht nicht so Sinn, wenn beide gleichzeitig das Thema spielen. So, das kann ich mir schon vorstellen. In anderen Zusammenhängen macht es ja vielleicht durchaus Sinn, aber da muss man halt sich die Zeit nehmen, sich da genauestens abzustimmen.
Naja, jetzt wenn wir nochmal auf den Ursprung dieser Liste zurückgehen. Wer jetzt erst eingestiegen ist und die letzte Folge nicht gehört hat, das sind ja wahrscheinlich Sprüche, die Charlie Parker zu einem Saxophonisten sagte.
Ja.
Wie hat denn jetzt der Saxophonist den Piano-Part gespielt?
Ich bin ja davon ausgegangen, dass das Thelonious Monk gesagt hat.
Ja, hat er gesagt. Aber ja, zu einem Saxophonisten.
Also, er hat Monk dann nicht einfach zum Beispiel die Themen gespielt. Und vielleicht wollte er auch nicht dieses direkte Responding. Da sind ja manche Leute auch sehr allergisch, ne? Also manche Leute denken so auf einer Session, ich habe verstanden, was er spielt. Ich spiele genau das Gleiche. Oder ich habe die Phrase, die er anvisiert, gleich verstanden und kann sie so ein bisschen mitspielen. Und ich könnte Monk als jemanden mir vorstellen, der da sehr empfindlich ist. Meinst du, nee, das ist auch so ein Besserwissertum. So von wegen, ich weiß es. So,
ja.
Ich mach mein Ding und du bist, wenn dann, zur Begleitung da, aber nicht zur Kommentierung.
Ja, also wie ich das verstehe, das ist für mich eigentlich so ein kleiner Arrangiertipp. Weil was ich oft erlebe, wenn man so Musik erprobt und erarbeitet, dass manchmal, was weiß ich, ich spiele jetzt einen heißen Basslauf und dann denkt jemand anders, Gitarrist oder so, ach geil, das spiele ich jetzt mal mit.
Ja.
Anstatt einen geilen, komplementären Gitarrenpart dazu zu spielen.
Genau, das ist ungefähr das, was ich sagen wollte.
Genau.
Das ist etwas anderes als der 13. Tipp, don't listen to me, I'm supposed to accompany you. Für mich appelliert das wieder auf das Verantwortungsbewusstsein desjenigen, der gerade Verantwortung trägt, vielleicht für Solo zum Beispiel oder so, dass der sich nicht auf mich als Begleitenden verlassen soll, sondern sein eigenes Statement liefern soll. So verstehe ich das.
Ach so, ja, ich verstehe das eher so. Das ist auch eine Situation, die ich oft kenne, gerade bei der Begleitung von Gesang.
Ja.
Auch gerne mal am Theater, so wenn man so korrepetiert oder auch wenn eine Band Gesang begleitet, gerade immer wenn es in freies Tempo geht, ist das ja die hohe Kunst der Korrepetition, wenn man Gesang begleitet, dass man dem Gesang folgt und nicht andersrum. Also wenn man sich so, gibt's ja viel Liedbegleitung, also was weiß ich, also Stimme plus Klavier, gibt's in verschiedenen Stilistiken. Das ist ja quasi eine Riesenkunst, gerade so einen freien Gesang auf dem Klavier zu begleiten. Ich habe mal gespielt am Theater am Kudamm oder am Ernst-Deutsch-Theater lief das. Da habe ich Joe vertreten, manchmal bei Vorführung von, das hieß Der Teufel und die Diva. Das war ein Stück, also eine Art szenischer Liederabend-Theaterstück, wo es Musik gab von Hildegard Knef.
Ja.
Judy Winter spielte Hildegard Knef und Harry, der Pianist. Das war wirklich extrem beeindruckend, wie gut der so freien Gesang begleiten konnte.
Ja.
Also Judy fing das irgendwie an zu singen und auch so mit dieser Hildegard Knef-Phrasierung irgendwie so ganz frei gecroonert. Und er ganz geschmeidig legte da so die Voicings drüber, markierte so die wichtigen harmonischen Stellen, kleine Licks rein. Geil.
Ja, ist eine eigene Kategorie. Könnte man das sogenannte Rubato spielen
nennen? Ja, richtig. Genau. Ja. Ad-lib.
Ad-lib.
Du bist doch jetzt auch ein bisschen eingestiegen in die Gesangsbegleitung, oder nicht? Gesang und Klavier? Die hast du doch auch schon öfter gemacht, oder? Gab es da mal so Stellen, wo man so frei begleitet?
Jetzt bei Rob meinst du?
Ja, bei Rob. Und du hast aber auch diese Platte gemacht hier mit dem Decker.
Ja.
War das da nicht auch mal so Thema? Frei begleiten? Was hast du da?
Wir haben sehr beat-orientiert gearbeitet. Und Rob auch so, ist ja so Songwriter mäßig unterwegs und so. Und also das ist, da gibt es eigentlich immer einen klaren rhythmischen Kompass, einfach durch die Gitarre oder durchs Picking oder so. Also nee, hatten wir da jetzt nicht. Ist ja auch eher untypisch für so Folk-orientierte Musik. Ja.
Entschuldigung, dass ich da nicht so drin bin in deinem Övre, hätte ich natürlich mal reinhören können.
Natürlich, als ob du dir das nicht komplett reingezogen hättest und dachtest, was für ein Reiz.
Okay.
Du bist echt so ein Lügner, ey. Also, ich weiß ja gar nicht, was du da den ganzen Tag machst. So. In Wirklichkeit spielst du das alles mega langsam ab und versuchst zu transkribieren.
Ich zeig dir auch nicht mein Spotify Wrapped.
Ja, ich weiß, aus gutem Grund veröffentlichst du den nicht. Das wäre peinlich für dich.
Ja, aber nicht für dich, weil da bist du natürlich Top-Künstler. Genau, ich finde, es klingt auch oft geiler, wenn die Band dem Gesang folgt und nicht umgekehrt. Gibt's ja auch übrigens im Jazz natürlich auch mal so eine Saxophon-Kadenz oder sowas.
Ja.
Es gibt ja genau ganz oft auch in der Blues-Gitarre oder sowas Schlusston, eine kleine Solo-Kadenz. Und da wird der Schlusston eingenickt.
Ja.
Auf gar keinen Fall vor dem Schlusston vom Saxophon schon den Akkord reindrücken, sondern immer drauf oder einen Tick hinterher.
Ja.
Das klingt, und dann
gerödelt.
Das klingt scheußlich.
Ja,
das klingt wirklich scheußlich, wenn dann einer der Musiker das nicht aushält.
Ja, und reinhackt.
Der Gesang ist das Wichtigste. Also, das ist für mich ein Tipp zum Thema Zusammenspiel. Mhm. Die zweite Hälfte, höre nicht auf mich, ich soll sie begleiten. Und der erste Tipp, spiele nicht den Klavierpart, den spiele ich das für mich in Arrangiertipp.
Ja.
Also guckt mal, welche Teile komplementär sind. Wenn, wenn die Gitarre hoch spielt, dann spielt das Klavier vielleicht mal ein tiefes Voicing. Und nicht alle immer in derselben Lage und nicht alles im selben Rhythmus, sondern vielleicht irgendwas, was sich aufeinander bezieht, aber nicht derselbe Part ist, oder?
Ja. Ja, am Anfang habe ich mir das auch immer so erklärt durch das Auskleiden des Frequenzspektrums, aber ich glaube, das ist es nicht ganz. Aber das ist so das Erste, was man so denkt, ne? Also, dass das Frequenzspektrum ausgereizt werden muss innerhalb so eines Bandkontexts.
Ja.
Ne? Das heißt, ne, wenn irgendjemand hoch ist, machst du eher was mittig oder tief oder so. Das stimmt für den Anfang, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen ist es das nicht. Es gibt auch Möglichkeiten, sich nicht in die Quere zu kommen, selbst wenn du im gleichen Spektrum unterwegs bist.
Und wie machst du das?
Ich weiß es nicht, ich denke nur laut, aber ich merke das auch in der Produktion. Das hat man ja auch diesen Abend, also du hast ja auch mal zeitlang ambitioniert Technomusik produziert.
Ja.
Und da geht es ja auch immer um das Spektrum,
das
irgendwie bedient werden muss und so. Und ich weiß, dass es da eine riesengroße Rolle spielt, ne? Dass der Bass irgendwie seinen Platz hat, dass die Kick seinen Platz hat und die sich nicht in der Quere sind und so. Ich kann das für diese Art von Musik auch durchaus nachvollziehen, aber ich würde sagen, so im Allgemeinen gilt's nicht. Es ist eigentlich auch vollkommen okay, wenn bestimmte Spektren gerade mal nicht bedient werden oder sich gerade mal vielleicht sogar etwas im Weg ist. Das kann auch sehr bereichernd sein. So. Also es geht vielleicht so um einen offensiven Umgang damit oder dass man sich darüber im Klaren ist.
Ja.
Ne? Also, aber es ist so ein bisschen einfach zu sagen, es wäre nur das Achten darauf, dass das ganze Frequenzspektrum bedient werden muss oder so. Ja,
ja, wobei das ist schon was, wo ich sehr viel drauf achte. Beim Arrangieren, beim Spielen, beim Erstellen von Parts. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen in derselben Range genau das gleiche spielen, also wirklich unisono, oder man murmelt so in derselben Lage, spielt aber was Unterschiedliches. Also ich habe das Gefühl, je mehr man in derselben Lage im Frequenzspektrum zusammenspielt oder je mehr Informationen da gleichzeitig stattfinden, umso besser müssen die aufeinander abgestimmt sein.
Ja.
Also Beispiel, es gibt eine Kickdrum-Figur und der Bass ist genau drauf oder irgendwie genau dazwischen. Und wenn jetzt das Klavier noch reinkommt oder die Gitarre, muss man irgendwie dann gucken, ist man dann wirklich zusammen? Ist man wirklich verzahnt oder murmeln einfach alle in derselben Lage rum? Weil dann wird es immer kritisch. Was eine irrsinnige Power ist, auch zum Beispiel, Metal, Heavy-Metal-Musik, wo es ja viel Riffs gibt, wo quasi Gitarre, Bass mit Schlagzeug super aufeinander dasselbe Riff spielen. Also und der Bass doppelt die Gitarre ab. Eine Oktave tiefer. Sowas hat eine irrsinnige Power. Oder auch gern in der klassischen Musik, müsst ihr mal drauf achten, wenn so ein Orchester richtig abgeht in der Symphonie, dann ist es oft unisono. Das komplette Orchester spielt dieselbe Melodie. Natürlich in verschiedenen Oktaven. Das hat eine irrsinnige Power. Also ich muss sagen, ich würde die Regel geben, don't play the bass part, I'm playing that. Weil das ist zum Beispiel was mich tierisch nervt. Da bin ich auch irgendwie wirklich empfindlich. Wenn gerade Pianisten, Keyboarder oder Gitarre so in der tiefen Lage irgendwas rummurmeln, wo der Bass liegt.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Allerdings ist es doch so in der Produktion. Es ist doch so, du hast ja eigentlich in fast allen Instrumenten ein relativ breites Frequenzspektrum.
Ja.
Und du musst dich ja eigentlich dafür entscheiden, und so ist es ja bei Kick und Bass zum Beispiel auch, du musst dich eigentlich dafür entscheiden, wem du die Aufmerksamkeit gibst. In der Vornigkeit, wenn man so will. So, also worum baust du dein Stück?
Ja.
So. Hast du ja als Bassist hast du das ja auch oft. Ja. So, du hast ja die Möglichkeit als Bassist in so einem Stereo-Zusammenhang unterschiedlich drauf einzuwirken und verschiedene Funktionen einzunehmen. Und da kommt es ja immer auf die Gemengelage an, was macht das Schlagzeug gerade, beziehungsweise wie ist das Schlagzeug produziert, gemischt oder
was. Ja, genau.
So. Und theoretisch ist ja immer alles möglich. Ne? Du kannst ja jedes Stück auch anders mischen. Du kannst kannst ja den Bass sagen, nee, jetzt baue ich alles um den Bass rum. So.
Genau.
Ich möchte eigentlich die Höhen da auch mit drin haben und ich möchte eigentlich unten alles auch drin haben und so. Und dann muss das Schlagzeug halt dünn werden.
Ja, genau.
Geht nicht anders so.
Ja.
Also vielleicht ist es das Gleiche, aber es ist ja trotzdem so, dass dann Entscheidungen getroffen werden müssen.
Genau.
So. Und eigentlich ist es ja nicht so, dass der Bass ist nicht nur für eine bestimmte Funktion da, sondern der hat erstmal eigentlich alles da. Klavier sowieso. So. Aber auch da, du kannst dir dann in der Produktion, also ich rede jetzt vor allem über Produktion, glaube ich gerade, wo ich so laut denke, musst du dir darüber Gedanken machen, welche Funktionen soll dieses Instrument eigentlich jetzt einnehmen und wie soll es am Ende im Klangbild eigentlich dastehen? Steht es im Vordergrund?
Genau.
Oder ist es begleitend? Was begleitet ist? Ne? Also was wird damit verziert? Das sind immer Entscheidungsfragen und ich finde, es ist ein bisschen zu einfach nur zu sagen, ja, das Klavier gehört halt einfach da ins mittlere Spektrum und alles andere muss freigeräumt werden, damit der Bass da Platz hat und so. Das sind irgendwie auch ästhetische Fragen, die da beantwortet werden müssen und nicht so eine reine technische Angelegenheit.
Naja, was speziell bei Bass ja ein Problem ist, wenn jetzt eine Kickdrum nicht kurz und fett ist meinetwegen, sondern dumm, 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 so einen richtigen Ton hat, eine tonale Information. Und dazu spielt dann. Spielt dann noch irgendwie eine Basslinie dazu. Oft hat man einfach einen Matsch, der irgendwie Energie nimmt. Da ist es dann zum Beispiel in der Produktion sinnvoll, ich mache die Kickdrum kurz und lasse den Bass die Bassinformation geben. Oder ich lasse diese Kickdrum lang und würde den Bass dann unten zum Beispiel so ein bisschen dünner drehen.
Ja.
Das sind aber zum Beispiel Sachen, die live oft nicht funktionieren. Ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, auf unserer Tournee, ich finde unser Klangbild als Band besser, wenn du nicht so einen langen Flügel hast.
Ja, stimmt. Das ist aufgefallen, genau. Weil mein Frequenzspektrum eigentlich zu hoch wird, auch in der Mitte schon, ne? Und ich dir da ziemlich reingrätsche.
Ja, weil es auch, also die Musik klingt nicht unbedingt besser, wenn man, wie heißen die D-Flügel, diese langen?
Ja.
Wenn man so einen langen Flügel hat, also, weil was bei einem langen Flügel ja vor allen Dingen fetter ist, sind die Bassseiten. Die sind länger, dadurch ein vollerer Bassklang. Und dann hast du unten so ein Gemauschel und vom Bass kommt. Und das klingt eigentlich nicht so schön aufgeräumt, wie wenn der Bass vom Klavier nicht so fett ist.
So ein kleiner 1,60 Yamaha.
Ja,
das
genau.
ist das. Das ist das, was du mir da hinstellen möchtest.
Na, es ist nicht nur eine Frage von, was man spielt, sondern natürlich auch vom Klang. Und genau, und man kann sich da zum Beispiel behelfen, wenn es ein bisschen dünner ist. Zum Beispiel auch eine tiefe Gitarre auf einem, weiß ich, so eine Surf-Gitarre oder sowas, weißt du? Die so unten, die klingt geiler zum Beispiel, wenn die weniger Bassanteil hat.
Ja.
Der Grundton kann tief sein, aber es sollte nicht so fett sein. Also gerade so Intervalle im Bass, das klingt oft nicht so gut. Also tiefe Intervalle. Also guck mal, eine Terz hier klingt natürlich hier schöner als. Das nennt sich dann auch beim Arrangieren, spricht man davon Low Interval Limits. Dass man sagt, ein bestimmtes Intervall, also dieses hier, ein Tritonus, den würde ich jetzt nicht so tief setzen. Weil der da einfach nur Schwebung macht und einfach nur schief klingt.
Na, und im KM28 könntest du damit gute Laune
machen. Genau, da kann man gute Laune machen. Also andersrum, als Bassist ist das zum Beispiel auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel Rock spiele und eine Gitarre spiele, dann würde ich jetzt als Bassist hier auch nicht so viel rumdudeln, sondern würde ich mich auch eher auf wirklich eine Grundtonarbeit verlassen, weil dann einfach da nicht so viel los ist, weil wir eh so viel tiefes Zeug von der Gitarre haben und da klingt Musik, finde ich, oft besser im Rock-Bereich, wenn dann der Bass nicht so bewegt ist.
Ja.
Ist natürlich alles von Fall zu Fall, ich weiß, aber so, das sind so Tendenzen. Don't play the bass part, I'm playing that.
Andererseits ist es, genau, das stimmt, aber es gibt ja auch eine, genau, unglaubliche Power, wenn man so unisono Bassparts haben wir auch
mal. Absolut,
wenn, wenn wir direkt aufeinander abgespielt sind, quasi die Noten eingeloggt sind, dann ist es ja eine Verstärkung dieses Effekts.
Absolut. Und
dann macht es wieder total Sinn, ja.
Genau, sagte ich vorhin, unisono, absolut geil. Auch unterschätzt als Arrangiertechnik, ein schönes Unisono, was richtig ballert. Das ist eine Power, die gibt es sonst durch wenige Arrangiertechniken. Das schnöde Unisono.
ist halt genau auch in einem Live-Kontext immer leichter umzusetzen als im Produktionskontext, weil halt der Stereobass
ja
immer so ein bisschen schwerer einzubetten ist in das Gesamtbild. Und da hat man, das ist ja das, was so ein bisschen entsteht, ne?
Ja.
So ein Gefühl von Stereobass. Wenn ich halt Bass spiele und du Bass,
ja,
hast du halt in der Aufnahme so eine Art Stereobass. Es gibt es schon auch mal, es ist möglich, aber es ist so ein bisschen schwerer, was darum rumzubauen.
Ja.
Also die Funktion des Bass ist immer leichter einzubetten, wenn sie mono wahrgenommen wird. Also Bass wird ja eh eigentlich mono wahrgenommen. Das ist ja auch der große Widerspruch, wenn du auf einmal so Stereo-Bass-Sachen machst. Der Kopf macht irgendwas mit dir, denkt so, hä, nee, das gehört nicht so. Der Bass
genau
wird eigentlich immer mono wahrgenommen.
Genau, da gibt es nämlich auch so, da gibt es auch tatsächlich bei Beschallungsanlagen Probleme, weil der Bass oft ja über den Subwoofer ausgegeben wird. Also man hat zwar Stereo-Boxen irgendwo hängen, links und rechts, Stereo, aber die Bassinformationen kommen ja meistens von dem Subwoofer, von so einem, kennt man auch aus dem Hi-Fi-Bereich.
Ja.
Hi-Fi. Genau, dass der Bass eigentlich durch so eine einzelne Box abgegeben wird. Und wenn man da eine Stereo-Information raufballert, dann kommt es zu so Phasenproblemen. Und der Bass ist möglicherweise ausgelöscht oder schwammig. Deswegen da immer Vorsicht in der Produktion mit dem Bass in Mono.
Ja.
Genau.
Ja, man kann es natürlich alles monoisieren am Ende.
Ja.
So, das räumt das natürlich ein bisschen auf. Aber andererseits hast du dann ein Klavier, also mit einem Bass zusammen in der Monospur. Es ist auch irgendwie weird. Also das will man irgendwie auch nicht unbedingt so. Also naja, aber da gibt es so verschiedene Problematiken im Produktionsbusiness.
Genau.
Sich darüber viele Gedanken machen kann.
Ja.
Nächster Punkt. 13 sind wir. Nee, 14. The inside of the tune, in Klammern, the bridge is the part that makes the outside sound good.
Ja, okay. Sollen wir mal gucken, was wir da für schöne Übersetzungen haben. Also ChatGPT sagt, das Innere des Stückes, die Bridge, ist der Teil, der das Äußere gut klingen lässt.
Ja.
Claude sagt, das Innere des Stücks, die Bridge, ist der Teil, der das Äußere gut klingen lässt. Und DeepL sagt, das Innere der Melodie, die Brücke, ist der Teil, der das Äußere gut klingen lässt. Aber ich glaube, mit Tune ist schon das Stück gemeint, ne?
Es ist das Stück gemeint und das macht ja auch visuell total Sinn, weil das Innere ist ja auf dem Sheet quasi immer der B-Part.
Ja.
Und es ist tatsächlich, also ich finde es selbsterklärend, weil ein guter B-Part zeichnet sich tatsächlich dadurch aus, dass du halt richtig Bock dann hast, wenn dann der letzte A-Part wiederkommt.
Ja.
Alone Together. Jetzt würde das eigentlich normal gespielt werden, das lasse ich jetzt weg.
Ja.
Aber die Bridge ist so wunderschön. Und jetzt sind wir wieder. Da hast du wieder richtig Bock.
Ja.
Ne? Vor allem, weil es jetzt ein bisschen anders ist.
Ja. Genau. Also die Brücke ist sowas, genau, da gibt es in der Popmusik auch, da bezeichnet man als Bridge ja auch gern den Übergang zum Chorus, von der Strophe zum Chorus, also vom Verse zum Chorus, von der Strophe zum Refrain. Und ja auch gerne mal den C-Teil, sagt man in der Popmusik. So ein Teil, der nochmal hinten dran ist. Meistens so zwischen so zwei Refrains oder so.
Ja, aber genau, ich würde auch sagen, ein guter Jazzstandard ist der, wo du dich schon auf die Bridge freust und dich dann nochmal mehr freust, dass sie dann vorbei ist und der A-Part endlich wiederkommt. So.
Genau, in der Popmusik ist ja die Bridge, die C-Teil-Bridge, oft ja auch ein Teil, der nur ein einziges Mal vorkommt.
Ja.
Middle Eight sozusagen. Die Middle Eight, genau, Middle Eight, sagt man da auch. Es gibt doch auch, genau, bei den Beatles gibt es so ein paar AABA-Songs, zum Beispiel Yesterday oder Here, There and Everywhere mit Bridges, bekannte Bridges. Sollen wir das mal probieren? Warte mal. Oder kannst du das spielen? Genau, und jetzt,
so richtig, oder?
Genau, ja, so ungefähr. Und jetzt die Bridge.
Ja, genau.
Genau.
Das Geile ist, worauf man Bock hat, ist diese 2/5 Moll. Genau. Und dann am Ende ist wieder dieses versöhnlich.
Und
auch, wie es dann wieder nach Hause gefahren
wird. Ah, jetzt sind wir wieder da, ne?
Genau. Ja. Ja, sehr versöhnlich.
Du bist in C. Ich bin in F natürlich.
Ja. Das ist original.
Ich glaube F. Oder? Ich meine es in F.
Okay,
schreibt uns bitte in die Kommentare. Und ich kann mich auch erinnern, es gab mal so eine Rick Beato-Folge, wo Rick Beato Sting die ganze Zeit richtig schmeichelt. Ganz lieb Sting erzählt, wie genial er ihn findet. Und da kommt Rick Beato nämlich auch drauf zu sprechen, dass Sting auch der Meister der Bridges ist. Zum Beispiel, er findet die Bridge von Every Breath You Take total genial.
Ja.
Also wie ist das? Oh, can't you see? Ja, ich geh's. Und dann gibt es aber hinten ja noch. Und den Teil findet, da sagt dann Rick Beato, wow, das ist eine geile Bridge. Die kommt nämlich auch nur ein einziges Mal.
Stimmt, das ist nochmal so ein richtiger Hitlift.
Genau. Ist auch genial, weil er ist in G-Dur und geht quasi Modal Interchange, sagen wir dann. Wir tun so, als sind wir in G-Moll und gehen auf die sechste Stufe von G-Moll.
S.
F und wieder G. Das ist so gospelmäßig, ne? Wenn ich so in, ich bin in C, in G. From a Rose geht so, ne?
Ja.
Genau, und Schruf ist aber ein Dur.
Ja.
Ne? Da, dieses macht es ja auch so, genau. Immer so zwischen Dur und Moll. Genial. Also,
sehr gut.
Das ist die Bridge. Und dann reden sie auch interessanterweise drüber. Rick Beato ist ja auch so ein bisschen Kulturpessimist. Der kommentiert ja auch gerne mal so die Spotify Top 10, die aktuellen, und sagt dann, dass da nur Crap oder nur Schrott läuft. Ja. Und ein wiederkehrendes Thema ist auch, dass moderne Musik oft keine Bridge hat.
Stimmt, ja, wobei die Bridge mittlerweile nur eine andere Funktion hat. Ne? Es ist ein kurzer Teil vom Refrain oft.
Ja, das gibt's auch.
Eine Überleitung, ne, die kurz ist zum Refrain.
Aber es gibt
heute auch, wird, glaube ich, nur noch in Hooks gedacht eigentlich. Alles muss immer Hook sein. Alles muss mitsingbar sein. Es muss eigentlich jeder Teil das Potenzial eines Refrains haben.
Ja, aber es gibt ja auch Stücke, die sind einfach nur Strophe-Refrain.
Ja.
Bin ich auch nicht so streng. Ist, finde ich, auch eine Frage der Stilistik. Weiß ich, viel Folk-Music oder so hat auch einfach nur Strophe-Refrain und so.
Ja.
Simple is not easy. Also wenn ich eine super Strophe und super Refrain habe, warum nicht?
Manchmal bettet ja die Strophe auch so eine Bridge schon mit ein.
Ja.
Gibt's ja auch oft. Also das ist, glaube ich, auch das, was oft später so als Bridge verstanden wurde. So der letzte Teil der Strophe oder so. Dadurch hat sich dann irgendwie ein anderer Teil entwickelt, der dann auch Bridge genannt wurde. Das ist irgendwie ein schwammiger Begriff. Ja. Aber wir verstehen eigentlich die Middle Eight beziehungsweise
den C-Teil.
Oder den B-Part im Jazz-Kontext
als
Bridge.
Genau.
Und ich glaube, das ist auch der, über den hier geredet wird.
Ja.
Ne? Die geilen 8 Takte, die
ist,
alles nach Hause fahren.
Ist jetzt auch speziell für Jazzer, finde ich, so einen ganz guten Appell zu sagen, wenn ich jetzt soliere, mal versuchen, in der Bridge wirklich die als Bridge zu verstehen und mal was anderes zu machen.
Ja.
Weil es wird ja auch gern so ein bisschen rüber genudelt.
Ja.
Ja.
Gut. Nummer 15.
Yes.
Don't play everything or every time. Let some things go by, some music just imagined. What you don't play can be more important than what you do.
Das sind für mich 2 Tipps, okay. Spielen Sie nicht alles oder jedes Mal. Lassen Sie einige Dinge beiseite. Manche Musik ist nur eingebildet. Was du nicht spielst, kann wichtiger sein, als was du spielst. Ja doch, das gehört eigentlich zusammen, ne?
Ja.
Also.
Auch das ist klar, oder?
Ja, was heißt das? Was heißt das für dich?
Da waren wir doch vorher schon, dass man nicht diesem Impuls folgen sollte, alles zu spielen, sondern auch sich Zeit nehmen sollte, Dinge passieren zu lassen, die dann wieder vielleicht zu neuer Inspiration führen.
Ja.
Also,
ja.
Some music just imagined, das hat so eine esoterische Komponente, so, also, dass der Zuhörer schon auch die Möglichkeit hat, Musik zu hören, die gar nicht unbedingt gespielt wird. Einfach durch das Accompaniment oder so, ne? Man lässt ihm so ein bisschen Freiheiten, vielleicht so Themen im Kopf weiterzuentwickeln, so wie es Keith Jarrett ja auch macht, wenn er singt.
Ja, also ist natürlich eine Binse, aber es ist natürlich immer wieder gut, mal darauf hinzuweisen, die Power, die Pausen und Auslassungen haben können.
Ja.
Also das ist auch was man oft vergisst, auch beim Hören von Musik, beim Spielen von Musik erst recht, welche Power so eine Auslassung haben kann.
Ja, das hat sich die Neoklassik auch gedacht und das Genre drauf gebildet.
Ja, also ich merke das, also man ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt Bass spiele, man ist ja total dran gewöhnt, dass eigentlich der Bass immer spielt.
Ja.
Und das ist tatsächlich auch was ich oft bewusst einsetze, zu sagen, also ist natürlich auch so ein Klischee, aber ich spiele jetzt mal eine halbe Strophe nicht.
Ja.
Oder wenn irgendwie ein Break ist, dann lasse ich den mal wirklich frei und daddel da nicht irgendeinen Lick rein. Also gelingt natürlich nicht immer, weil die Spielfreude übermannt einen natürlich, aber das ist ein kraftvolles Werkzeug.
Ja, wenn es vor allem auf die Wiedereinsetzung des Basses dann zugeht, ne? Also dann freut man sich vielleicht so umso mehr, weil man ihn so lange nicht gehört hat und ihn so vermisst hat. Da unten hat nichts rumort.
Ja. Und aber auch ein kleiner Tipp jetzt im Jazz-Kontext, gerade fürs Bass-Solo, ist so ein Anfang von einem Bass-Solo, da finde ich das total effektvoll, eine total lange Pause zu lassen oder einen langen Ton stehen zu lassen. Weil das ist ja irgendwie dann oft eine neue Information, dass der Bass mal nicht spielt.
Ja.
Ja. Finde ich sehr, sehr gut. Und hast du dich dem Overplay schon mal schuldig gemacht?
Sicher, sicher.
Im Sinne der Anklage?
Ja. 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 Wobei, also, ich mir immer so ein bisschen eingeredet, dadurch, dass ich ja vielleicht so technisch manche Sachen nicht so, ich habe so große Finger und ich bin nicht so schnell wie andere Pianisten und so. Und deswegen habe ich es lange Zeit auch mir so eingeredet, deswegen muss ich auch nicht so das üben, so viel Sechzehntel und so. Was machen dann andere? Und ich mache eher so dann quasi das Stilvolle und die guten Melodien und so. Aber irgendwann habe ich so gemerkt, nee, es stimmt nicht. Man kann trotzdem zu viel spielen, selbst wenn man so vielleicht technische Mängel hat oder so. Und dann auch viel so Phasen gehabt, wo ich dann auch total viel Schnellspielen geübt habe und so. Mhm. Und dann, wenn man das so mehr übt, so, dann neigt man natürlich dazu, das auch einzusetzen.
Natürlich.
Und dann will man das halt irgendwie auch loswerden, so dieses ganze Hustle am Instrument.
Genau.
So. Aber trotzdem, ja, da gilt es immer wieder so, die Balance zu wahren und sich zurückzunehmen. Auf, was genau ist es, was du eigentlich aussagen möchtest? Also was, manchmal möchte man ja auch unbedingt gerade etwas Schnelles spielen. Du hast es im Kopf, du willst es spielen. Umso ärgerlicher, wenn du es dann gerade nicht kannst. Deswegen meinte ich ja gerade, habe ich dann irgendwann mich auch losgesagt von diesem, ja, meine technischen Mängel und ich mache dann halt irgendwie eher so langsamere Sachen und so, weil ich irgendwie gemacht habe, nee, ich will das ja. Ich habe Dinge im Kopf, die ich spielen möchte, die sind schneller und das ist irgendwie dann blöd, wenn ich sie nicht spielen kann. So. Aber darüber muss man sich halt im Klaren sein. Was möchtest du?
Ja, also ich, jetzt übrigens auch nochmal, auch gut, dass du es jetzt gerade nochmal gesagt hast, dieses, ich dachte, ich werde so ein ganz fein, distinguierter, geschmackvoller Pianist, der so halt nicht so schnell spielt, aber dafür geiles Zeug. Das ist ja auch so was viele Leute sagen, ne? Ah, ich spiele hier so geschmackvoll und nur das Wichtigste. Und es ist dann ja auch wieder so eine Tugend, dass man auch so sagt, oh, das ist Show-off, diese Musik, da geht's ja nur um Technik. Ich möchte mal jetzt 180-Grad-Wende machen. Du wirst gleich wissen, worauf ich hinaus will. Gniedeln ist einfach richtig geil. Es bringt halt richtig Bock. Also schnell spielen, viel spielen, wild spielen, Sachen spielen, die man so gerade spielen kann, ist an der eigenen technischen Grenze spielen, ist halt richtig geil. Bringt richtig Bock, macht richtig Energie. Also ich kann das total verstehen, dass man gerne gniedelt, weil es ist das Geilste.
Ja, also ich glaube, es ging so bei mir auch echt so los, als ich mich so in Brad Mehldau verliebt habe oder so. Irgendwie, du hast ja keine Chance. Du willst das ja nachmachen. Also wenn du so Bill Evans hörst, so, dann denkst du ja eine Zeit lang so, oh, vielleicht, also der kann natürlich auch krass gniedeln und schnell spielen und so, aber das ist nicht das, wofür du ihn liebst vielleicht, sondern da bist du eher so in diesen Harmonien und in den heißen Achtellines auch so drin und so und denkst so, ja, oh, das könnte ja auch was für mich sein, so. Aber als ich Brad Mehldau dann irgendwie so gepumpt habe, so, man will das ja auch, so, du hast es dann ja einfach im Kopf, so, du kommst dann nicht mehr drum herum, du musst anfangen, 16. zu üben.
Ja, so. Auf jeden Fall. Und also jetzt gerade auch nochmal in so einem Jazz-Kontext, auch am Klavier so, muss ich sagen, also klar, Art Tatum, der spielt natürlich auch viel Solo, das ist halt krass, das ist halt einfach krass. Und jetzt in einem Band-Kontext, Oscar Peterson, das ist halt der Wahnsinn. Ich weiß, das finden dann Leute irgendwie cheesy oder ist nicht so cool wie, was weiß ich, Bill Evans oder so. Aber es ist halt richtig krass, wenn jemand so ballern kann.
Also Herbie hatte wohl auch aber wirklich recht lange genau damit zu kämpfen. Also er meinte auch, er kriegt die schnellen Tempi, ich krieg's eigentlich nicht hin. Er meinte, er kämpft sich da durch, er faked das und so und hat eigentlich erst so, glaube ich, dann, ich glaube, Miles hat ihm da gut die Hölle heiß gemacht, dass er da nochmal ein bisschen nachlegt im Tempo. Weil in die ersten Jahre seiner Karriere war das immer so das Ding, dass er meinte, ich kann eigentlich nicht schnell spielen. Das kann man sich bei Herbie eigentlich nicht vorstellen. So, ne? Also ich finde auch so ältere Aufnahmen, da denkst du auch so, hey, das läuft doch.
Ja.
So, aber es ist dann doch, ja, ist doch mal auf so einem anderen Niveau.
Ja.
Aber genau, sein eigenes Gefühl war genau das so. Und irgendwann war ja klar, nee, natürlich musst du schnell spielen können. So. Ja.
Lustigerweise, also es gibt so Instrumente, tatsächlich beim Saxophon ist das so, da gibt es irgendwie so eine Grenze, da ist dann irgendwie so schnell wie es geht irgendwann nicht mehr geil.
Bei Saxophon?
Ja, irgendwie ja, ich weiß nicht, weil es einfach nur noch rödelt. Es geht irgendwie, es ist dann aber wirklich nur noch, obwohl es auch geil, na, kommt drauf an, kontextabhängig.
Ja, also es gibt ja auch die Möglichkeit durch so ein Zurücknehmen, aber das ist nicht unbedingt aus so technischen Mängeln raus oder dass du es nicht kannst oder so, aber es gibt ja die Möglichkeit durch so einen Zurücknehmen seiner selbst, irgendwie sich zu konzentrieren auf das Wesentliche. Also Miles Davis ist absoluter Meister.
Ja, ja, klar, total.
Einfach wirklich nur das Wichtigste zu spielen, sich auf den Sound zu konzentrieren. Ja. Andererseits, wenn sie dann halt ne, im zweiten Quintett und irgendwie mal schneller spielen, dann liefert ja.
Ja, ja, ja. Also man hört das ja auch bei seinen früheren Aufnahmen, also so bevor er sich so richtig entschieden hat für seinen cool Sound, ja. Dass der kann ja schon spielen. Also er kann auch schnell spielen.
Ja, ich finde es der Wahnsinn, diese Aufnahme von ihm mit Bill Evans, auch wie sie Love for Sale spielen und man hört so echt, Miles Davis, das Solo, das ist so krass. Es ist echt einfach nur das Allernötigste, aber auch das Allergeilste.
Ja.
Steckt einfach in diesem Trompetensolo. Das ist wirklich für mich das beste Trompetensolo, das je gespielt wurde. Also, weil es einfach so geil, minimal auf das Wesentliche sich fokussiert, großer anspielt.
Ja. Gibt's ja auch gern mal so auf der Gitarre, so der Blueser, der mit seinen drei Noten eine ganze Geschichte erzählen kann, wo der Rock-Virtuose da rumschniedelt, wie blöd. Ja, verstehe ich alles. Also das ist aber auch wirklich kein Gegeneinander für mich, sondern es gibt einfach Momente, da ist schnell und viel spielen einfach geil. Also nur nochmal das als kleines Pamphlet fürs Vielspielen.
Fürs Vielspielen.
Ja, es ist halt im Kontext auch einfach geil. Und ich wehre mich auch gegen dieses Distinktionsgehabe ich bin so reduziert.
Nee. Es muss geballert werden,
Im
richtigen Moment. Im richtigen Moment muss abgeballert werden, auf jeden Fall. Bin ich absolut bei dir,
auf jeden Fall. Also auch Schlagzeuger, zum Beispiel die Gruppe Blink-182.
Ja.
Was wäre die ohne...
Ohne das Schlagzeug.
Wie heißt der nochmal? Travis Barker, genau.
Travis Barker. Ja, genau.
Travis Barker. Also das ist halt... Also ich bin ja wirklich auch großer Fan dieser Hitplatte von Blink-182, Enema of the State heißt die, mit All the Small Things und diesen Hits, so ne, ist natürlich auch für echte Punk-Konnoisseure irgendwie cheesy, aber im Prinzip macht nicht Trevor Noah, wie hieß er, was haben wir gerade?
Travis Barker.
Travis Barker, genau. Ja. Der macht im Prinzip das, was, wie heißt er, von Green Day, ja auch so ein bisschen im Pop-Punk da schon etabliert hat.
Immer ein Stück zu viel.
Ja, ja, also ist natürlich auch in Hardcore und so, also in so ein bisschen nicht so kommerziellen Bereichen von Punk gab's das schon vorher, aber da wirklich so im Charts-mäßigen Pop-Punk und hört mal diese Platte und achtet mal drauf, wie oft der Schlagzeuger irgendwie den Part wechselt und den Beat, es ist halt wirklich und immer diese so schnell wie möglich Fills und so und ich finde, das gibt dieser Musik eine totale Qualität.
Ja, auf jeden Fall.
Dass die halt wirklich so super nervös, hyperaktiv, das wertet es auf. Also.
Absolut.
Ja.
Wir sind ja auch große Fans der US-amerikanischen Band, die Red Hot Chili Peppers.
Ja.
Und da haben wir zum Beispiel Flea am Bass, und der ja tatsächlich dem Bass eine ganz eigene Funktion gegeben hat.
Ja.
Also da sind wir bei dem Thema von wegen, der Bass muss ja gar nicht immer unten so deep sein und fett und alles zumachen. Nee, er kann auch als Gniedelinstrument eingesetzt werden.
Absolut.
Genau. Und dadurch hat er unten die Bässe eigentlich eher rausgedreht, damit er halt schön Alarm macht.
Ja, geil. Also alles voll. Immer schön alles vollballern.
Ja.
Also, wir schwenken um. Dieser Tipp von Monk ist zu nichts zu gebrauchen.
Ja, wirklich, ich kann's vergessen.
More is more.
More is more. Ballert los,
ja, Leute. Also, sehr gut.
Okay, dann sind wir bei Nummer 16.
Always leave them wanting more. Ja. Lass sie immer nach mehr verlangen.
Ja, also, das ist ein ganz klares Statement dahingehend, nicht die Zugabensektion zu überspannen.
Ja.
Also die Leute müssen heiß bleiben und sonst denken sie, sie haben ja alles gesehen. Die müssen ja wiederkommen.
Ja.
Klar. Und gerade in der Zeit, es passt ja ganz gut in diese Zeit, wo sie es halt echt hinbekommen haben, einen absoluten Hype auf diese Konzerte in der Gallery zu machen, Monk und Coltrane. Hatten wir es in dieser Folge schon gesagt, sollten wir es nochmal erwähnen. Also diese Liste ist aus einer Zeit, wo, du meinst 16 Wochen lang Konzerte gespielt wurden.
Ich glaube ja.
Und zwar in der Kombination von John Coltrane und Thelonious Monk als die beiden Ideengeber. Und dabei spielt noch Steve Lacy. Und ich habe jetzt leider keine Ahnung, wer die Rhythmussektion war.
Also ich würde jetzt mal tippen bei Monk, dass das Coltrane, das war dann nicht Elvin Jones und Jimmy Garrison
dabei? Nein, der kam, Elvin kam auch erst später und Jimmy Garrison kam auch erst später. Okay. Das hat noch eine Weile gedauert. Aber die waren es nicht.
Okay.
Ehrlich gesagt, wir könnten jetzt nachgucken, aber es ist nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass halt Monk und Coltrane es hinbekommen haben, diese kurze Phase der Zusammenarbeit einen totalen Hype entstehen zu lassen in New York. Alle wollten es sehen. Nachdem sie da eigentlich zwei Konzerte gespielt haben, waren die restlichen Wochen einfach pickepacke voll und es entstand jeden Abend eine riesen Schlange vor dem Club.
Ja.
Genau. Und da werden sie wahrscheinlich einiges an Zuspruch von dem Publikum zu spüren bekommen haben und diese Erfahrung vielleicht sogar direkt gemacht haben. So, ne? Wenn die Leute wiederkommen, dann muss man sie auch ein bisschen heiß machen.
Okay.
Also wenn sie wiederkommen sollen, dann muss man sie auch heiß machen, indem man einfach sie so ein bisschen durstig hält.
Ja. Was ich da verstehe, ist eigentlich das, was du eingangs sagtest, nämlich das Thema Zugaben. Darauf beziehe ich das total. Ja. Weil jetzt mal Hosen runter, wir kennen es ja als praktizierende Musiker, dass man so hinter der Bühne steht und denkt, ah scheiße, sie klatschen noch, ich muss eigentlich noch eins spielen, wir müssen noch mal rauf.
Genau.
Und dann ist das eine gewisse Überwindung, das nicht zu machen, oder?
Ja, also genau, jetzt hatten wir auf dieser Tour gesagt, wirklich nur eine Zugabensektion, die vorher auch angesagt wird, damit, also ich finde das irgendwie wichtig, damit jeder weiß, wie das hier vonstatten geht. Ja. Wir gehen einmal von der Bühne, kommen wieder, die Leute, also man macht schon so irgendwie Kommentare, dass das wohl anstehen wird.
Ja.
So. Und dann ist auch wirklich Schluss. Das sage ich dann auch so, es gibt dann nichts mehr. Damit auch die Leute da entspannen können und nicht ewig dann irgendwie noch denken, so, ah, vielleicht kommt er gleich nochmal und so. Nee, dann ist einfach vorbei, finito, Schluss, aus, Ende. Ich meine, wir haben 1,5 Stunden gespielt, wenn nicht, meistens länger so. Ich glaube sogar 100 Minuten oder so. Das braucht dann keiner, dann nochmal wieder eins, nur weil das Publikum sich das wünscht. Das ist ja auch so ein Machtverhältnis, ne? Was dann so, dass das Publikum denkt, das kann mal kurz Macht auf den Künstler ausüben, wenn sie nur weit genug klatschen. Machen wir nicht mit. Und außerdem ist es ja gut, wenn sie mehr wollen, es aber nicht kriegen, obwohl sie einen so erfüllenden Abend schon hatten.
Ich denke dann immer eher an die Leute, die sagen, ah, jetzt zum Glück ist vorbei, ich wurde ja eh mitgeschleppt, reicht mir, aber ich klatsche jetzt mal mit aus Höflichkeit.
Ja.
Dass ich denke, die Leute möchte ich auch entlasten. Vielleicht sind auch manche schon zur Garderobe, die Jacke abholen.
Also ich habe totalen Respekt vor Bands, die bei diesem Quatsch nicht mitmachen. Ich denke manchmal, ich würde es auch gerne machen. Also das ist einfach nur ein Set spielen, das ist dann auch lang und so und dann ist Schluss.
Ach nee, das finde ich blöd.
Ich finde es auch blöd, weil ich auch gerne diese Vergewisserung irgendwie mag und dieses Schauspiel und so. Man hat mal so einen kurzen Moment der Ruhe und dann wieder und so. Ich finde es eigentlich auch gut, aber ich habe trotzdem Respekt vor Bands, die es nicht machen. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie auch cool.
Klar, ich weiß nicht, ich finde, das ist so ein bisschen part of the deal. Ich finde aber, es gibt einen Sweet Spot, wie lange man sich bitten lässt.
Ja.
Also wenn man so ganz lange wartet für die Zugabe, es nervt natürlich auch. Aber ich finde, tendenziell gehen die meisten Bühnenakteure zu schnell auf die Bühne.
Ja.
Ich habe ja viel gespielt mit dem Herrn Knüpphausen. Und Gisbert ist für mich der Meister
darin. Des Aushaltens.
Ja, der Meister des Aushaltens. Das hat sich für mich immer sehr richtig angefühlt. Bisschen kurz warten noch.
Ja.
Ja, finde ich richtig gut.
Als Künstler nicht immer ganz so leicht, wenn man denkt so, nachher denken sie, man kommt nicht mehr oder sie wollen nicht mehr oder der Applaus lässt nach und dann wirkt es irgendwie auch gezwungen.
Ja, ja, genau. Ja, so, genau. Sachen. Weil das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Man geht auf die Bühne, während es schon so ausdröppelt.
Aus,
das ist
ja
eine Urangst.
Ja.
Das ist ja wie sterben. Das Gefühl, auf die Bühne zu gehen und es so.
Ja.
Und alle haben sich schon entschieden, okay, das war's. Oh, das Saallicht ist schon an oder so. Wow, schrecklich. Ja, ja. Okay.
17.
Ja.
A note can be small as a pin or as big as the world. It depends on your imagination.
Eine Note kann so klein wie eine Stecknadel sein oder so groß wie die Welt sein. Es hängt von deiner Vorstellungskraft ab.
Ja.
Jetzt wird's wieder so ein bisschen metaphysisch, ne?
Ja, genau, weil ich finde, Vorstellungskraft ist das falsche Wort da. Ich meine, natürlich hängt jede Note davon ab, wie sie gespielt wird. Aber das ist ja auch eine rein technische Angelegenheit, oder? Also beziehungsweise eine stilistische. Also du kannst ja einfach stilvoll eine Note spielen oder mit Bedacht oder halt sie halt einfach irgendwie hinrotzen.
Ja, also was ich mit Imagination, was ich verstehe, ist, was wir vorhin hatten mit dem Overplay und ich hatte doch gesagt, so das Klischee so des Bluesmusikers, der so mit ganz wenig Tönen so ein super Solo spielt. Es gibt ja schon Musiker, die das hinkriegen mit wenig Tönen oder beziehungsweise in dieser Logik mit einer Note, die total groß ist, irgendwie viel Raum zu füllen musikalisch.
Mhm.
Also wenn wir jetzt bei einem Jazz-Beispiel bleiben, das ist noch gar nicht so lange, dass ich geschnallt habe, wie geil Charlie Haden ist.
Mhm.
Und Charlie Haden ist ein Bassist, der würde man, also der hat schon eine Technik und der kann auch spielen, aber der hat auch irgendwie so eine, ich weiß nicht, ob das an, der hatte Kinderlähmung und spielt auch mit so einer speziellen Technik, also so ein bisschen irgendwie mit dem dritten Finger, der so nach Simandl-Logik auf dem Kontrabass nichts zu suchen hat in den Lagen, in denen er den benutzt und spielt auch eigentlich selten höher als so kurz über das Ende der G-Seite. Also der hat technische Limitierungen.
Mhm.
Und ich habe das aber irgendwie erst so richtig schätzen gelernt, das ist noch gar nicht so lange her, wie krass dieser Musiker in der Lage ist, mit seinen technischen Fähigkeiten so musikalischen Raum zu füllen.
Ja.
Auch im Melodiespiel.
Stimmt.
Und der spielt auf eine Art, die würde ich mich teilweise nicht trauen, weil mir die zu simpel vorkommt. Oder wo ich denken würde, ah nee, das reicht jetzt nicht oder ich kann das nicht, weil ich glaube ich gar nicht in der Lage bin, in der Qualität, in der Charlie Haden so mit wenigen Noten irgendwas spielt, ich bin gar nicht in der Lage, so Musik zu machen. Also das ist eine irrsinnige Qualität.
Der wurde ja mal 2 Tage von der Militärpolizei in Portugal festgenommen, 1974 mit Ornette Coleman.
Ja.
Haben sie mit dem Liberation Jazz Orchestra gespielt. da er da den herrschenden Autokraten Caetano, hieß der, glaube ich, eine Ansage rügte und sich mit den von Portugal unterdrückten Menschen in Mosambik solidarisierte und ihnen seinen Song für Che widmete.
Ja.
Dann musste er in den Knast für 2 Tage. Und das mit diesem minimalen Spiel. Hätte er mal mehr geballert,
ja,
hätten sie es vielleicht gar nicht gemerkt.
So ist das nämlich. Also auch gefährlich.
Ja.
Ja, also das kann ich daraus mitnehmen, aber dieser Spruch, a note can be as small as a pin or as big as the world, it depends on your imagination, ist auch so ein bisschen, ja, also das überschneidet sich mit vielen anderen Sachen, über die wir schon gesprochen haben, ne?
Ja, überschneidet sich, es spielt ein bisschen mehr auf den Sound an,
ja,
oder?
Also ja.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein Aufruf, über den Sound nachzudenken,
ah, ja,
den man produziert.
Ach gut, 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 ja, ja, das ist gut. Also was ich ja tatsächlich auch oft denke, auch so, wenn man jetzt, weiß ich, so Bass im Studio spielt zum Beispiel, wo es eher so auf Details ankommt, ich versuche schon manchmal mir in den Kopf zu rufen, dass jede Note, die ich spiele, dass ich irgendwie eine Idee von der Phrasierung habe. Also, was ist sie laut, ist sie leise, ist sie kurz, ist sie lang, klar, wird sie reingerutscht, wird sie verschluckt. Oder es kann auch eine Entscheidung sein, zu sagen, ich phrasiere diese Note möglichst wenig.
Mhm.
Also ich finde nämlich, das steckt nämlich in A note can be as small as a pin. Ich finde es auch total okay zu sagen, Teil von Musik ist auch Noten, die ich gar nicht so ernst meine. Also Füllsel.
Ja.
Weißt du?
Ja.
So Sachen, die sind so hingeschüttelt.
Ja, ja, stimmt schon. Also genau, es muss gar nicht jede Note wichtig sein, damit sie eine Daseinsberechtigung hat. Das widerspricht zum Beispiel jetzt natürlich total Keith Jarrett, der sagt wirklich, jede auch nur angedeutete Note hat eigentlich die totale Kontrolle verdient.
Ja.
Aber da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also ich würde auch sagen, es gibt schon auch Pianisten, die bestimmte Noten, oder generell Instrumentalisten, die bestimmte Noten eher so, ja, hinrotzen und die trotzdem dadurch natürlich Teil des Stils werden und auch Teil des Sounds. Aber genau, das funktioniert natürlich nicht über einen größeren Zeitraum. Also du musst dir natürlich dann immer wieder Bezugspunkte suchen, wo die Note an sich natürlich wahnsinnig wichtig wird.
Ja.
Und mehr Sorgfalt und ja, Stilbildung verlangt. So, ja.
Ja.
Ja. Gut.
Was hast du ja echt? Genau, du hast jetzt gleich eine andere Reihenfolge. Hau mal raus.
Ich bin jetzt 18. Stay in shape. Sometimes a musician waits for a gig. And when it comes, he's out of shape and can't make it.
Bleib in Form. Manchmal wartet ein Musiker auf einen Auftritt und wenn er kommt, ist er nicht in Form und kann nicht auftreten.
Ja, ich melde mich jetzt auf jeden Fall bei Holmes Place an.
Ja.
Ich gehe jetzt auch in die Muckibude, natürlich in die Edle. Ich habe gehört, bei Holmes Place kann man so richtig geile Business-Kontakte auch knüpfen. Wenn
ja,
du auf dem Stepper bist, kannst du irgendwie auch noch einen Werbedeal abgreifen und so.
Ja, klar.
Ja. Aber ich glaube, das meint er nicht unbedingt. Das ist im
Chef. Ach so.
Ich glaube, er meinte, du sollst halt einfach schön deine 16. die ganze Zeit üben und jederzeit abrufen können.
Ich spiele ja jetzt seit vielen Jahren immer in der Winterzeit im Hansa-Varieté. Und da haben wir so rote Jackets, so Tuxedos. Das sind so Smoking-Oberteile.
Ja.
Und da habe ich auch ein eigenes. Also jeder Musiker, Subs und Principals, die haben da so eigene Sakkos mit Namensschild drin. Und die werden dann immer im Oktober, werden die wieder aus dem Kostümfundus rausgeholt und hingehängt. Und dann merke ich manchmal am Beginn einer Saison, ob der Knopf gut zugeht oder nicht. Oder ob die Arme zwicken und die Schultern oder nicht.
Naja.
Insofern, stay in shape ist natürlich immer wichtig, wenn man mit Bühnenoutfits arbeitet. Ist ja auch ein Thema. Kommen wir aber gleich natürlich noch zu. Aber völlig richtig, es geht um Technik.
Es geht um Technik.
Geläufigkeit, wie nennt man sowas? Ist man in musikalischer Form?
Ja, ich glaube, das zielt tatsächlich auf so technische Versiertheit aus, die vor allem wahrscheinlich ja bei so Trompetern ja total nachlässt, wenn du nicht übst, zum Beispiel.
Genau. Trompeter, das ist offensichtlich, also wir sind ja beide keine Blechbläser, aber das sagt einem auch jeder Blechbläser, es gibt ja so eine Art Muskel in der Lippe.
Ja.
Und wenn man den, was weiß ich, Tage, Wochen lang nicht benutzt, dann
muss... Es handelt sich um Stunden.
Ja, dann musst du den quasi wieder neu aufbauen, ja.
Ja.
Also das heißt, gerade Blechbläser müssen quasi konstant üben. Aber ich habe es auch am Kontrabass oder auch am E-Bass, also beim Kontrabass noch krasser, beim E-Bass auch, das Thema Hornhaut.
Ja.
Weil tatsächlich diese Saiten so dick sind, dass man davon ausgehen kann, wenn man nicht so eine leichte Grundhornhaut auf den Fingern hat, kennt auch Gitarristen, kennt jeder, der anfängt Gitarre zu spielen und dann der erste Barré-Akkord, aua, aua, aua. Aber es vergeht ja keine erste Gitarrenstunde ohne Blase.
Ja.
Und genau, beim Kontrabass auch so, wenn man nicht viel spielt, dann, also einmal tun die Hände wirklich weh, weil es auch Muskeln sind. Genau, und man kriegt Blasen. Es ist einfach so. Wie wäre das beim Klavier? Das ist eher die Geläufigkeit, oder?
Ja, genau, würde ich auch sagen. Also das lässt schon nach. Das merkt man einfach eine Woche lang jeden Tag.
Ja.
Schön 16. üben, dann laufen die irgendwann. Aber mir fällt gerade ein, dass ich glaube, die eine der ersten Male, die du mich wahrgenommen hast in einem musikalischen Kontext,
ja,
da hast du ja geglaubt, dass ich E-Bassist bin. Ich habe in so einer Band gespielt, wo ich E-Bass gespielt habe. Und deswegen, mir fehlt das nur gerade ein, da hatte ich auch immer Blasen an den Fingern, weil ich war natürlich kein E-Bassist, sondern ich habe dann in dieser Band irgendwie, keine Ahnung, wie ich da reingerutscht bin, halt E-Bass gespielt. So. Und ich weiß, dass du danach, wie alt warst du da, 15, 16,
ja,
kamst du danach und warst sehr beeindruckt von meinen technischen Skills.
Na klar. Ja, freu dich doch.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, aber ich weiß nicht, wovon du da geredet hast. Ich habe ja einfach nur da irgendwie drauf rumgeklöppelt. Ich habe, glaube ich, nur immer sehr große Bewegungen gemacht und damit habe ich dich beeindruckt, weil ich habe anstatt, ne, dass jeder Bassist das eigentlich macht, dass man halt quasi auf die nächste Seite geht und halt möglichst die Bewegung klein hält, die Spinne sozusagen, habe ich möglichst, damit es cool aussieht, die Bewegung immer möglichst groß gemacht und auf einer Seite viel rumgerutscht und so. Das hat dich, glaube ich, beeindruckt.
Ja, glaube ich auch. Das ist was, wo ich heute absolut die Krise kriege, wenn ich wenn ich Leute an Gitarre und Bass, also so an Seiteninstrumenten sehe, die unökonomische Handbewegungen machen. Das macht mich wahnsinnig.
Ja, wenn er so gerutscht wird.
Und so. Also da wirklich Props so an tatsächlich jemand wie Ron Carter, der absolut ökonomisch spielt. Man sieht quasi gar nicht, wie sich die Finger bewegen, weil es wirklich ökonomisch perfekt technisch ausbalanciert. Ja. Oder Nils Henning, Ørsted Petersen, so Typen. Also wirklich, das ist, finde ich, richtig gut.
Ja, ja, ich habe damals gedacht, es wäre cool, möglichst sich viel zu bewegen auf der Bühne.
Mit Schwung.
Als Bassist war ich natürlich geprägt von Flea auch, der auch große Bewegungen immer macht und immer von unten nach oben rutscht und so.
Ja, genau, und also da, klar, das ist ja
wahr. Es waren die 90er Jahre und ich dachte, es wäre cool, möglichst große, breite Bewegungen zu machen, um Eindruck zu schinden, was ja in deinem Fall dann auch funktioniert
hat. Ja, sehr gut. Ja. Hast du gut gemacht.
Leider nichts draus geworden aus meiner E-Bass-Karriere.
Ja. Ja, stay in shape, aber das ist natürlich so ein bisschen muckermäßig, der Satz, du musst immer bereit sein für deinen Gig.
Ja.
Also ist bei mir auch so, ich werde ja auch manchmal gefragt für so Jobs, Gigs als Keyboarder. Und es ist bei mir wirklich so, also ich übe nicht regelmäßig Klavier. Ich spiele regelmäßig irgendwie Klavier, drücke darauf rum, mache irgendwas, aber Technik wenig. Ja. Und ich erzähle ja manchmal gerne über meine goldenen Jahre als Hotelpianist im Steigenberger. Da habe ich halt wirklich mehrmals die Woche über Stunden Klavier gespielt. So Solo-Klavier, irgendwelche Hits. Und da wird natürlich auch sehr viel im Barpiano-Bereich wird natürlich viel sowas gespielt, ne? Oder sowas. Ja. Da ist man dann natürlich, da ist man dann so richtig in Form technisch. Und dann perlt das nur so. Und das ist ja herrlich, oder nicht? Dieses Gefühl der Geläufigkeit.
Auf jeden Fall, ja. Es gibt so einen Spot, wo du das Gefühl hast, jetzt bist du dahingehend schon mal frei. Aber ehrlich gesagt, es gibt das manchmal auch. Ne, du hast eigentlich die ganze Woche geübt oder vielleicht einen Monat schon, hast eigentlich deine Finger in Shape und dann hast du einen komischen Sound oder ein komisches Instrument, auf das du zugreifen musst und kannst es irgendwie nicht abrufen. Das ist manchmal total ärgerlich. Also, obwohl man eigentlich technisch vorbereitet ist und denkt so, sollte doch alles sitzen, ist dann auf einmal nicht abrufbar. Aber trotzdem, es ist schon ratsam, es abrufbar zu haben. Meistens kannst du es auch irgendwie dann doch einsetzen, wenn du dich ein bisschen entspannst.
Ja. Na, ich kann mir, also so auf Klavier ist wirklich bei mir durchgemogelt. Und wenn es heißt, oh, kannst du mal hier Klavier spielen, kannst du mal das machen, denke ich immer so, oh, hoffentlich ist da nichts technisch Anspruchsvolles bei.
Ich denke immer, du willst dich rächen bei mir, weil ich dir damals diesen Job als E-Bassist geklaut habe. Klaust du mir jetzt den Job als Hotelpianist?
Ja.
So, das ist deine späte Rache.
Na, die ist ja lange vorbei, die Hotelpianistenjahre. Ich kann mich aber erinnern, wie geil sich das angefühlt hat, wenn die Finger so richtig perlen.
Ja.
Weil man über Stunden einfach immer diese Arpeggios rauf und runter spielt und Tonleiter, immer diese Läufe, weil natürlich ein guter Hotelpianist, da wird ja viel geklimpert. Also da, und ähnlich, also ich habe in meinem Leben auch den Fehler gemacht, oder Fehler in Anführungszeichen, zu viele Instrumente spielen zu wollen. Es gab ja wirklich mal Jahre, wo ich so Gigs als Cellist gemacht habe. Also jetzt auch so
du hast auf einer Lambert-Album hast du ein Cello eingespielt.
Ja, und ich war auch auf auf Tour Cello gespielt und ich konnte wirklich so halbwegs okayisch Cello spielen.
Ja.
Ich habe wirklich Jahre das Ding nicht mehr wirklich angefasst und
okay, ich buche dich nicht mehr.
Ja, ist vielleicht auch
Job
besser.
Job verloren.
Ist vielleicht auch besser, weil so vor 2 Jahren fragte mich eine Kollegin, der spielte ich sowas ein für eine Filmmusik, die sie gemacht hat, und dann fragte sie mal, oh, kannst du hier nochmal dieses Cello einspielen? Hatte so ein MIDI-Dummy. Und ich habe mir einen abgebrochen und habe gesagt, ja, so 3 lange Töne auf dem Cello und es ging gar nichts. Ich habe da rumeditiert, dass das irgendwie hörbar war, aber das ist krass. Also meine Cello-Technik ist auf null. Das ist
wirklich Horror. Zum Glück gibt's Plugins.
Ja, das ist wirklich absoluter Horror. Also das heißt, sometimes a musician waits for a gig und ist dann out of shape. Wenn mich jetzt jemand fragt, ey, ich habe dich da vor 10 Jahren mal gesehen am Cello, dann muss ich sagen, ey, sorry Leute, ich müsste da wirklich jetzt wochenlang hinkommen.
Ja.
Also muss ich sagen, genau, ich kenne das Gefühl.
Ja, ich glaube, das kennen wir alle,
ja,
dass man so das Gefühl hat, Mensch, könnte besser laufen.
Genau. Ja. Und ich kenne das auch auf dem Kontrabass, weil es gab auch Phasen in meinem Leben, da habe ich einfach ultra viel E-Bass gespielt, hatte so viel so E-Bass-Gigs und habe aber wahnsinnig wenig Kontrabass gespielt. Und wenn dann irgendwie es hieß, oh, lass mal was mit Kontrabass machen, dass ich so dachte, ah, fuck. Weil kennst du das Gefühl, du warst mal besser.
Ja, klar. Ja, ja.
Und dann spielt man und merkt, scheiße, ich bin irgendwie nicht auf der Form, auf der ich mal war.
Ja, klar. Ja, ja.
Horror, oder?
Ja. Wobei ich nicht weiß, ob es stimmt. Also es ist aber manchmal so ein Gefühl, ne? Aber ich glaube auch, dass sich du die Perception des eigenen Spiels gegenüber irgendwie im Laufe der Jahre dann doch auch irgendwie ändert, dass man sowieso anders auf sein Spiel blickt.
Ja.
Und manchmal verklärt man ja so auch vergangenes Spiel oder vergangene Ereignisse, die sich vielleicht im Live-Kontext mal ereignet haben, vielleicht auch so ein bisschen eher ins Positive.
Ja, ja, absolut. Ich habe oft so Momente, wo ich denke, ah, krass, du konntest doch sowas mal spielen.
Ja.
Und dann, wenn man ehrlich mit sich ist, vielleicht hat man damals auch gar nicht wahrgenommen, dass man das gar nicht so geil gespielt hat.
Vielleicht, ja. Vielleicht war man auch nicht so kritisch mit sich. Kann schon auch sein. Kommt
ich
mit dem Alter.
Bin ja auch Hobby-Kraftsportler und gehe ja gerne an die Eisen, wie viele wissen. Ich bin ja der Tim Wiese des deutschen Indie-Rock. Und was ja beim Kraftsport zum Beispiel so ist, das ist nämlich ganz interessant. Wenn man jetzt länger eine Trainingspause hatte und dann wieder ins Gym geht, dann ist es zum Beispiel für die Muskulatur, sagt man so, also ich bin jetzt kein Sportwissenschaftler, aber ich hörte, das ist zum Beispiel für einen Muskel, der wenig Reize hatte, da reicht auch eine leichte Belastung, um so einen Wachstumsreiz zu setzen. Das heißt, wenn ich jetzt wochenlang nicht im Gym war und dann wieder anfange zu trainieren, dann muss ich gar nicht sofort Vollgas geben, weil der untrainierte Muskel erstmal gar nicht so viel Wachstumsreiz braucht.
Ja.
Also das kennt auch jeder, auch zum Beispiel Leute, die joggen gehen. Wenn man lange nicht joggen war, ist zum Beispiel, wenn man wieder anfängt, die Progression am Anfang total schnell.
Ja.
Beim ersten Mal ist man noch beim Hecheln, beim zweiten Mal läuft schon viel besser und beim dritten Mal ist man schon wieder so richtig drin. Will sagen, wenn man lange nicht geübt hat, ist es ja oft so, dass wenn man dann wieder anfängt zu üben, man total schnell wieder Fortschritte macht. Geht dir das nicht so? Mhm.
Ich wundere mich auch immer über diesen Widerstand zu üben, weil du ja eigentlich weißt, dass es sich gut anfühlt. Also es ist ja wie mit Sport. Das hatten wir, glaube ich, schon oft, diesen Vergleich. So,
ja.
Du weißt ja eigentlich, es fühlt sich gut an, Sport zu machen.
Ja.
Und trotzdem gibt es so einen natürlichen Widerstand in dir, der sagt so, ja, ich habe mal vielleicht noch andere Dinge zu tun. Andere Sachen sind irgendwie immer wichtiger. Das ist beim Üben irgendwie auch oft so. Dabei weißt du ja eigentlich, du fühlst dich danach total gut. So. Man wundert sich darüber, dass der Geist so komische Macken hat. Weil also auf so einer rationalen Ebene macht es überhaupt keinen Sinn. Du weißt, es wird dir gut tun. Mhm. Du weißt, du wirst dich dann gut fühlen. Es wird für alles gut sein. Mhm. Für Körper, Geist und Seele. Sowohl Sport als auch 16. üben. Und trotzdem gibt es so einen eingebauten Widerstand in einem. Das ist irgendwie merkwürdig. Ich verstehe das irgendwie
nicht. Ja. Absolut, das ist genau.
Dumm gebaut, der Geist.
Manchmal. Ja. Was ich auch merke, aber zum Beispiel beim Üben, kennst du das? Man übt, also um in Shape zu bleiben, und hat jetzt zum Beispiel lange nicht geübt. Und ich kenne das so, wenn man dann quasi wieder anfängt zu üben, hat man ja aber auch zum Beispiel am Anfang immer das Gefühl, ah, ich mache super Fortschritte. Ja. Und dann ist man aber irgendwie an so einem Plateau, wo sich das dann wieder umdreht und man denkt, ich kann gar nichts. Kennst du das? Das hatte ich nämlich natürlich neulich. Ich hatte das neulich, dass ich so übte und dachte, ach scheiße, irgendwie vor 3 Wochen oder sowas hattest du das Gefühl, oh geil, das läuft ja richtig. Und dann hatte ich plötzlich das Gefühl, ich kann gar nichts. Also das klingt ja alles scheußlich.
Aber das ist so ein Phänomen, das ist generell ja so bei der Auseinandersetzung mit Musik, dass wenn du anfängst, relativ schnell das Gefühl hast, also machst du am Anfang ja so dann vielleicht recht schnell Fortschritte und so, und du hast nach relativ kurzer Zeit das Gefühl, du hast den totalen Überblick und hast Musik total verstanden.
Ja.
So. Und dann fängst du an zu studieren oder so und musst immer mehr üben und so, und dann auf einmal dreht es sich so um 180 Grad, dass du das Gefühl hast, so, ich weiß eigentlich gar nichts. So. Gerade erst 6 Monate her, wo ich dachte, ich habe Musik verstanden und jetzt auf einmal weiß ich wirklich nichts mehr. Kann auch so vieles noch gar nicht. Und das ist irgendwie merkwürdig beim Erlernen von Musik. Geht total vielen so, dass man, je weniger man eigentlich drin ist, mehr das Gefühl hat, so, ich hab's verstanden.
Ja, absolut. Das ist aber nichts Lineares, sondern es gibt dann plötzlich so einen Moment, wo man denkt, scheiße, ich kann gar nichts. Also so ist es bei mir oft gewesen. Das ist dann der Tag, wo man denkt, scheiße, ich kann ja nichts.
Ja.
Wieso bin ich plötzlich so schlecht? Also, stay in shape. Bleibt in Form.
19. When you are swinging, swing some more. Das würde ich sagen, ist ein Aufruf dahingehend, dass man sich nicht darauf ausruhen sollte, wenn etwas funktioniert, sondern weiter daran arbeiten sollte, dass es auch weiterhin funktioniert.
Ja. Oder? Wenn du schwingst, dann schwinge noch mehr.
Ja.
Ja. Also, also ist auch so ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, das ist sowas, was Monk dann vielleicht in so einer Probe mal so sagt.
Ja.
Also.
Und Steve Lacy sofort aufgeschrieben, das klingt wichtig.
Ja. Also, wenn du was geil machst, dann mach's noch geiler.
Ja, oder achte darauf, dass es nicht vernachlässigt wird oder so.
Ja, genau. Also immer dranbleiben, ist so ein bisschen. Vielleicht auch zum neuen Jahr mal wieder so ein kleiner Anlass. Ja. Vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr zu swingen.
So, jetzt wird's spannend.
Jetzt wird's wirklich spannend.
20. What should we wear tonight? Sharp as possible.
Yes.
Ein Aufruf.
Bühnengarderobe.
Ja, man soll heiß aussehen. Also, ich sag dir was. Ich habe jetzt 4 neue Anzüge von Paul Smith ja vererbt bekommen, durch Zufälle. Die werden jetzt rigoros getragen. Ich gehe damit auch in den Jazzclub. Ich habe mir schon vorgenommen.
Ja, hast du denn schon mal einen privat getragen?
Ja, klar.
Also so.
Ja, okay. Ja, also es gibt ja vielleicht bald mal Gelegenheit, da muss ich mir mit dir Gedanken machen darüber, wie wir eigentlich zusammen irgendwo auftreten.
Ja.
Wir wollen noch nicht zu viel verraten, so. Es ist ja vielleicht, ist es bald soweit. Und du hast ja schon gesagt, so dass unter bestimmten Voraussetzungen, unter denen ich das bisher gemacht habe, geht das für dich gar nicht.
Ja.
Und da kommen mir diese Anzüge natürlich gerade recht.
Ja.
Weil ich dachte, natürlich, dann werde ich aber aufwarten, hier mit den heißesten Paul-Smith-Anzügen überhaupt. Mhm. Und dann wollen wir mal sehen, ob du mit deiner Bomberjacke dann ankommst. Bin ich ja gespannt.
Ja, genau. Bin ich sehr gespannt. Aber Bühnenklamotte ist irgendwie, ja, für manche Leute was ganz Tolles. Da haben manche Leute einen intuitiven Zugang zu, auch für manche Leute eher leidiges Thema.
Ja.
Man muss die Balance wahren, ne? Es muss irgendwie der Persönlichkeit entsprechen. Sollte nicht zu freizeitmäßig sein.
Mhm.
Also ich muss sagen, ich versuche mich da immer auf so einer Ebene zu bewegen, wo man nicht so viel falsch machen kann, aber auch nicht besonders mutig. Also gerne schwarze Hemden. Das ist ja der Standard-Dress für Musiker, ne?
Schwarze Hemden?
Ja, also wenn es heißt, ja, es gibt irgendwie ein Konzert, ja, gedeckte Farben, Hemd, fertig. Ja. Also das ist ja so der Standard.
Ja.
Zu freizeitmäßig finde ich tatsächlich nicht gut.
Kein Hoodie auf der Bühne?
Oder? Ja, ey, es gibt dann immer Ausnahmen und wenn es passt, bla bla. Ich muss schon sagen, ich habe eine große Bewunderung für Leute, die ein tolles Bühnenoutfit haben.
Hm.
Und das muss auch gar nicht was Exzentrisches sein. Aber irgendwie eine Idee davon, wie man aussieht, das finde ich schon wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe mich jetzt entschieden.
Ja.
Paul Smith.
Gibt es für dich Regeln, was auf der Bühne gar nicht geht?
Ich wollte gerade kurze Hosen sagen, aber es stimmt nicht. Ich habe mal diese Hardcore-Band Lysistrata gesehen von so, das sind so drei, damals waren, das ist schon wieder 4 Jahre her, damals waren die so 17, 18 so.
Ja.
Eine Hardcore-Band aus Frankreich und die kamen einfach in kurzen Hosen auf die Bühne und sahen mega geil aus.
Ja.
Also die waren einfach auch fresh, so
Shape
und junge Boys, die wissen, was sie wollten und so. Und irgendwie sah das cool aus. Aber genau, so die kurze Hose ist ja oft verpönt auf der Bühne.
Ja,
aber die hatten so glänzende Adidas-Hosen.
Ja, ich finde, kurze Hose geht gar nicht auf der Bühne. Mit der Ausnahme, man macht Hardcore oder Skatepunk.
Ja.
Und dann darf sogar die Schlüsselkette getragen werden. Oder die abgeschnittene Cargo-Hose. Ich finde eine kurze Hose auf der Bühne eher besser, wenn sie sehr kurz ist.
Ja.
So.
Ich glaube, wir waren fertig, oder? Mit Sharp as Possible.
Ja, ist mir natürlich klar, dass du da so ein bisschen drumrum möchtest um das Thema.
Ja, was? Ich habe die Anzüge.
Du hast ja. Also, ich möchte nochmal das Thema kurze Hose. Wenn kurze Hose, dann richtig kurz. Was mit offenen Schuhen auf der Bühne?
Wie meinst du, kann niemand keine Schleifen binden oder was?
Nein, offene Schuhe, Sandalen.
Hä, nee, das geht halt wirklich nicht.
Okay, da ist Schluss mit lustig. Es sei denn, man trägt eh einen weißen Leinenanzug und einen Panama-Hut, dann darf man vielleicht auch so eine Korbflecht-Sandale tragen.
Aber ja, ach, es kann auch beim internationalen Cajon-Meeting irgendwie okay sein oder beim Slackline-Orchester. Das ist wahrscheinlich in Ordnung, da eine Sandale zu tragen, aber es gibt nicht viele Outfits, wo die Sandale zu rechtfertigen wäre.
Nee, also Mühe geben wäre mein Fazit, aber natürlich ist das Problem, ich würde nicht sagen, dass ich mich damit Ruhm bekleckere.
Wir wurden dazu auch im Studium angehalten, darüber nachzudenken. Und es gab immer die beiden Gegenpole in Holland, die als Beispiele genannt wurden. Und zwar auf der einen Seite stand Juri Honing. Ich glaube, das war der Typ, der uns das gesagt hat, weil er selber immer mit im Anzug zum Unterricht kam und meinte, er will halt einfach mal der bestgekleidete Jazzmusiker Amsterdams sein. Und er meinte aber auch, es gibt die andere Möglichkeit, halt der schlecht gekleideste Musiker zu sein. Am allerschlechtesten gekleideste Musiker zu sein. Und den Spot hätte allerdings schon Mischa Mengeberg, der immer mit Plastiktüte auf die Bühne kam, wo er ein paar Dosenbier drin hatte. Und er meinte, dem kann er nicht das Wasser reichen. Er würde sich auf der anderen Seite sicherer fühlen.
Ja, ich weiß nicht, ich finde bei Mode generell, wenn man zumindest eine Idee hat, wie man aussehen will, wenn man sagt, ich möchte total kacke auf der Bühne aussehen und das mit der Aldi-Tüte irgendwie etabliert, mit dem Dosenbier, finde ich das total okay. Ich glaube, ich finde das Schlimmste, keine Idee zu haben.
Ja.
Auch wenn das Outfit vielleicht misslingt, ich finde es wichtig, zumindest irgendwie eine Idee zu haben. Und jetzt persönlich, das ist was Geschmackliches bei mir, allzu freizeitmäßig mit der Zuhause-Jeans und dem Hoodie und dem versifften T-Shirt und so, das ist irgendwie nichts für die Bühne.
Ja, es gibt Leute, bei denen sieht so ein zerranztes T-Shirt mega cool aus.
Genau, es ist, wie gesagt, aber vielleicht haben die auch eine Idee.
Hatte ich mal Micaiah McCraven gesehen, der in so einem 90s-Outfit da irgendwie im Chalet spielte in Südfrankreich. Ich glaube, das war bei dir im Fernsehen. So, ja. Wir dachten so, ey, krass, mit was für einem abgeranzten Normalo-Outfit, der immer noch so derbe geil aussieht.
Ja, wie gesagt, es gibt natürlich auch einfach Menschen, die muss man mehr und weniger verhüllen. Das ist die Ungerechtigkeit der Biologie möglicherweise. Hm. Ja gut, ja. Könnte man auch eine eigene Folge zu machen. In Angesicht der Zeit würde ich sagen, ja. So, was ist deine nächste Regel?
21, don't sound anybody for a gig, just be on the scene.
Also ja, wird übersetzt hier mit, hör dir niemanden für einen Auftritt an, sondern sei einfach vor Ort. Das ist aber, glaube ich, falsch übersetzt.
Richtig? Das ist falsch übersetzt. Ja. Das don't sound anybody for a gig heißt, don't ask anybody for a gig.
Ja.
Ich verstehe das so, und das haben die beiden Herren aus New York mir so frei übersetzt, dass sie meinten, da wäre was Wichtiges dran,
ja,
nicht direkt zu fragen, kann ich bei dir mitspielen, lass doch mal proben oder lass doch mal ein Projekt machen oder so. Mhm. Die meinten auch, be a good hangout without bothering anybody. Und das ist ja auch eine feine Linie, die nicht überschritten werden soll. Ne, dass man halt schon irgendwie mit den Leuten, die man cool findet, dass man sich vielleicht nah an die dran hält, aber irgendwie einen Zugang zu denen entwickelt, der nicht zu offensichtlich darauf abzielt, dass man hier für einen Gig gefragt werden will, sondern erstmal darstellt, dass man ein cooler Buddy ist.
Ja.
Also dieses be a good hangout without bothering anybody. Ich weiß nicht, ich hatte auch irgendwann mal in einer Folge, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich bei dir auch irgendwann so eine Entwicklung festgestellt habe, dass du auf einmal irgendwie auch dich anders verhalten hast, Musikern gegenüber, indem du einfach wirklich angefangen hast, interessantes Zeug zu reden.
Ich würde sagen, ich habe schon immer interessantes Zeug geredet, aber das ist natürlich...
Nee, du hast da deine Strategie geändert. Also es ging irgendwann nicht mehr so viel um Musik. So, ich erinnere mich an dich. Du hast früher viel über Musik geredet. Das hat sich irgendwann so geändert, Ende deiner 20er, Anfang der 30er, wo du halt auch eher so mit Musikern auch über anderen Kram geredet hast. Und natürlich, du bist ja ein sehr eloquenter Typ und kannst damit natürlich auch total punkten. Und das ist etwas, was natürlich im Gedächtnis bleibt. Da denkt man sich, ja, ich nehme doch den klugen Felix gern mit auf Tour, da habe ich immer gute Unterhaltung.
Also mir ist so ein bisschen in Erinnerung ein Interview, was ich mal gelesen habe in irgendeiner Gitarrenzeitschrift mit dem Bassisten der Gruppe Mr. Big, Billy Sheehan.
Mhm.
Und Billy Sheehan sagt irgendwie in diesem Interview, probier dich mal mit Musikern über andere Sachen zu unterhalten als über Musik. Mhm. Über Essen, Filme, irgendwas. Also ja, was ein bisschen da dran ist, wen fragt man für einen Gig? Eigentlich jemand, mit dem man sich privat versteht.
Ja.
Es gibt natürlich auch direkte Anfragen, die haben irgendwie mit deinem Renommee oder deinen Fähigkeiten zu tun. Aber du erzähltest mir neulich zum Beispiel auch, dass du möglicherweise, also ich ganz dubios formuliert, bald vielleicht mit jemand Musik machst oder es im Raum steht, wo ich merkte, ihr kennt euch ja zum Beispiel über privat.
Ja.
Und dann wird aus einer privaten Freundschaft, Kumpelei, Bekanntschaft, wird eine Zusammenarbeit.
Ja. Ja, ja.
So, und das ist natürlich nach wie vor der Schlüssel für den Gig. Und fürs Zusammenspiel ist die persönliche Nähe.
Ja, das stimmt, ja. Also es ist auf jeden Fall eine gute Grundlage, um natürlich auch zusammen zu arbeiten. Es ändert sich natürlich, dass, wenn du jetzt befreundet bist, das Verhältnis sofort, wenn du zusammen arbeitest.
Ja.
Also das ist, das müssen wir ja kein Geheimnis draus machen, dass seitdem wir jetzt zusammen Podcasts zum Beispiel machen, haben wir ja auch ein anderes Verhältnis zueinander als vorher. Ist ja nun mal so.
Haben wir? Wieso?
Ja, ich meine, weil wir halt jetzt so eine gemeinsame Band haben.
Ja, ja, klar.
Und da gibt es natürlich einfach andere Dinge, die besprochen werden und ganz viele Dinge, die auf einmal nicht mehr besprochen werden, weil wir irgendwie denken, oh, das müssen wir uns für einen Podcast aufbewahren. Genau.
Nicht weiterreden,
das wollen wir Podcast. Das ändert die Beziehung, die man zueinander hat, natürlich. Ist ja,
ja, klar. Also genau, es ändert sie. Nur jetzt bei uns beiden ist es ja so ein bisschen so, wir machen jetzt quasi das öffentlich, was wir sonst privat machen.
Ja, aber das würde ich gerne auch mal mit dir privat besprechen.
Ja, genau, das stimmt. Aber also ich würde sagen, ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, Leuten zu sagen, hey, ich finde die Musik, die du machst, toll. Wenn du mal mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann sag gerne Bescheid.
Und jetzt lass uns bitte über den letzten Scorsese-Film reden.
Genau. Also ich muss sagen, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ich habe aber auch das Gefühl, immer wenn ich zu jemand gesagt habe, hey, sag mal Bescheid, wenn du jemand brauchst oder wenn du irgendwas machen willst oder ey, finde ich toll, was machst, habe ich das Gefühl, ich habe es auch wirklich immer ehrlich gemeint. Also das werfe ich mir irgendwie nicht vor, aber ich weiß, dass es ein schmaler Grat ist, denn auch mir passiert das von Zeit zu Zeit, weil irgendwie Leute denken, ich wäre hier irgendwie der Jobprotz und hätte irgendwie so viele Gigs zu verteilen, dass Leute zu mir sagen, ey, hast du mal einen Gig oder sowas? Und ich weiß, dass ich da teilweise mit gemischten Gefühlen drauf reagiere. Ja. Wenn nämlich die persönliche Nähe nicht stimmt, wenn es quasi eine Diskrepanz gibt zwischen wir spielen eh zusammen oder haben zu tun Oder was ich auch andere Bassisten oder sowas. Und wenn ich das Gefühl habe, wir haben gar nicht die persönliche Ebene, dass du mich sowas fragst, dann spüre ich da manchmal eine Irritation. Aber es ist ein schmaler Grat, es sollte eigentlich okay sein. Weißt du, was ich finde, die beste Art finde, nach Gigs zu fragen?
Erzähl. Ich glaube, jetzt hören alle Jazzmusiker
Ich finde,
gehen die Lauscherchen auf.
Ich finde am besten, wenn jemand sagt, ey, hast du irgendwie einen Gig für mich? Ich habe gerade einfach nichts zu tun und brauche Kohle. Weil das wirklich so ehrlich ist, dass ich das den besten Weg finde. Zu sagen, also ey, ehrlich. Das habe ich schon erlebt. Und wenn ich dann die Leute mag, dann habe ich das auch tatsächlich im Hinterkopf und denke dann so, ja, ey, der und der, die und die, da läuft's gerade nicht, kann ich der nicht irgendwas vermitteln?
Ja, okay, aber Felix, wir haben oft genug darüber geredet, dass natürlich man sich gerne mit Leuten umgibt, bei denen man das Gefühl hat, oh, die sind so richtig angesagt und so. Und wenn du es von vornherein zugibst, dass du das nicht bist, kann natürlich bei netten Leuten funktionieren. Aber oft ist es gerade, und das gilt natürlich für die Jazzszene im Besonderen, will man natürlich die hotten Cats.
Auch Popszene, jede Szene. Klar, du willst natürlich jemand haben, der gut im Geschäft ist. Aber trotzdem, ich weiß nur, ich springe am ehesten darauf an. Wenn es ein Musiker ist, den ich für kompetent halte und der sagt, ey, bei mir ist gerade nichts los, finde ich das den besten Weg.
Ja.
Aber es ist ein schmaler Grat und es ist tatsächlich so, und das schafft jetzt auch wieder so einen komischen Druck, aber wenn man ein guter Hangout ist, also wenn man eine sympathische Ebene hat miteinander, ich würde immer eher mit Leuten Musik machen, die ich mag.
Als mit Leuten, die man nicht mag, also ist ja klar. Genau. Und man muss halt bedenken, dass man wirklich wahnsinnig viel Zeit miteinander verbringt, wenn man zum Beispiel auf Tour geht, so, wo man halt einfach mit Musik machen überhaupt nichts zu tun hat.
Ja.
Und in dieser Zeit möchtest du eigentlich gut unterhalten sein.
Ja, auf
jeden Fall. Also, und irgendwie Spaß miteinander haben, wenn du da irgendwie dir den tollsten Saxophonisten suchst, der aber ein Arsch ist, dann hast du nichts davon. So. Also dient auch der Musik am Ende nicht.
Ja,
das glaube ich auch. Da glaube ich einfach nicht dran.
Also Coach-Content nochmal. Also ich würde sagen, es ist total legitim zu sagen, hast du Lust mit mir zu spielen? Hast du einen Job für mich? Man bedenke nur, das ist da, glaube ich, wie so beim Dating. Da gibt es ja auch so Regeln, wann man sich küsst oder so. Beim dritten Date oder so. Keine Ahnung, gibt's da, weißt du, kennst du sowas? Da gibt's da auch so.
Nee, ich date nicht.
Nein, also, aber so, ich date nicht. Aber so, also keine Ahnung. Genauso gibt es auch Gig-Anfrageregeln. Nämlich, da darf man auch nicht bestimmte Sachen überspringen. Hallo, ich bin Felix, hast du einen Gig für mich? Geht nicht. Man muss erstmal sich so ein bisschen anfreunden.
Ich bin hier der Allrounder.
Genau, das geht zum Beispiel nicht. Das geht, da habe ich ja viele Gigs drüber bekommen. Aber genau, also ich finde es total okay, nach Gigs fragen. Aber genau, man bedenke die feine Balance. Ich glaube, dieser Dating-Vergleich ist ganz gut.
Ja.
Weil man sagt ja auch nicht, hallo, ich bin Felix, wollen wir uns küssen? Sondern da muss erstmal so ein bisschen eine kleine...
Können wir es erstmal kennenlernen.
Ja, genau. Also man muss sich erstmal kennenlernen, genau. Also bevor man fragt, genau. Das wäre von Vorteil, ist mein Senf dazu.
Okay.
Achso, Entschuldigung. Ich muss dazu noch sagen, genau. Weil wenn man sich versteht, wenn man sich gut versteht, wird man eh gefragt.
Ja, man muss dabei auch bedenken, das klingt jetzt so ein bisschen so, als müsste man gar keine Expertise mitbringen, aber davon gehen wir schon mal sowieso aus.
Ja, genau.
Aber doch, wir hatten auch schon öfter darüber geredet, es gibt auch so geile Hangouts, also Leute, die halt einfach vielleicht einfach gute Typen sind, die man einfach gern dabei hat, die vielleicht nicht so gut spielen können.
Ja.
Gibt's schon auch mal.
Ja.
Also kommt ja jetzt auf den musikalischen Bereich an. Und
so. Ja, genau. Klar. Total. Es gibt natürlich auch Profile, da muss man sich auch klar sein. Also wenn ich jetzt zu meinen Kumpels aus dem Doom-Metal-Bereich komme und sage, ey, habt ihr vielleicht einen Metal-Gig für mich? Dann werden die vielleicht auch sagen, ja, Fix, du hast ja nun wirklich überhaupt keine Expertise im Bereich Metal.
Ja, aber kannst du ja drauf schaffen, ne?
Ja, aber ich kann das auch verstehen. Also muss man sich auch klar sein, dass man jetzt, so, keine Ahnung. Joshua Redman fragt mich ja auch nicht.
Ja, immer noch nicht angerufen.
Nee, genau. Also genau. Also das muss klar sein. Aber es ist aber doch völlig klar, dass Jobs und Zusammenspielwünsche werden nach Sympathie vergeben.
Okay, jetzt kommen wir zu Punkt 22. These pieces were written so as to have something to play and to get cats interested enough to come to rehearsal.
Diese Stücke wurden geschrieben, um etwas zum Spielen zu haben. Und um Katzen so zu interessieren, dass sie zur Probe kommen. Also mit Cats sind natürlich die Musiker gemeint, ne? Die Cats.
Die wichtigen, die heißen Cats.
Ja, die Hot Cats, genau.
Also, ich verstehe das so, dass man nicht fürs Publikum schreiben sollte, sondern für die Mitspieler. Denn dann bekommt das Publikum eh, was es will.
Ja.
Wie verstehst du es?
Also, ich verstehe das so, wenn man eine Band machen will oder ein Projekt oder Musik machen will, dann sollte man was Interessantes zum Spielen haben.
Ja.
Also für Jazz heißt das zum Beispiel, wenn ich sage, ey, wollen wir eine Jazzband aufmachen? Und ich sage, ich habe mir ein paar Stücke überlegt, Autumn Leaves, Blue Bossa, Straight Note Chaser und All the Things You Are. Dann die Leute dann vielleicht sagen, nee, können wir nicht was Geileres spielen?
Ja.
vielleicht coole Originals oder ein interessantes Programm zu sagen, ich möchte hier so, keine Ahnung, bestimmte Art von Musik spielen. Muss ja gar nicht eigene Musik sein, aber es ist irgendwie interessant. Ja,
also wenn du jetzt Blue Bossa den ganzen Abend spielen willst, dann musst du schon sehr überlegen, wie das interessant gestaltet werden kann. Also das ist der Aufwand, dafür ist dann relativ hoch sozusagen, also das Konzept
genau. Zurückgeschaltet. Ja, aber genau, ich könnte ja aber sagen, ey, ich möchte eine Band aufmachen, wir spielen alles als Walzer. Gibt es dann auch von Max Roach diese Platte, Jazz in 3/4 oder so ähnlich. So eine ganze Platte nur in 3/4 gemacht. Wenn ich sage, wir spielen so Jazz-Standards, aber alle als Walzer. Dann würden, oder Bossa Nova als Walzer. Könnte ja sein, dass die Leute dann sagen, oh, das klingt interessant. Ja. Also weiß ich nicht. Aber man braucht interessante Stücke. Ist ja auch in der Popmusik ist das ja völlig klar. Ich möchte eine Band aufmachen, wo ich singe und ich habe eine total tolle Stimme. Ich habe aber keine geilen Stücke. Dann kann ich ja noch so schön singen.
Ja, ich finde es da interessant, dass er sich wirklich so auf die Cats.
Ach so, ja.
Also weil es ist die Cats sind ja nicht unbedingt das Publikum. Monk scheint es wichtig zu sein, dass halt andere coole Leute ihn cool finden. So. Das ist ja im Pop manchmal anders. Da denkt man ja so, ja, Hauptsache irgendwie viele Leute da, die finden halt meine. Weißt du, Mark Foster wird ja jetzt nicht darüber nachdenken, ob Tokotronic auch kommt oder so.
Ah ja, okay, jetzt verstehe ich. Aber also genau, was natürlich auch stimmt, wenn du Musik machst und mit Leuten zusammen spielen möchtest, sollte es im Idealfall Spaß machen, diese Musik zu spielen.
Ja.
Also das hatten wir auch an anderer Stelle, zum Beispiel, wenn es irgendwie zu streng wird oder zu steif oder zu schwer zu spielen ist oder man als Musiker nicht genug seine Persönlichkeit daran ausleben kann.
Ja.
Das ist ja zum Beispiel so ein Argument zu sagen, ah, habe ich irgendwie keine Lust zu.
Ja.
Also get the cats interested, man sollte Bock haben, eine Musik zu spielen.
Ja.
Genau, also die Musik sollte so geil sein, dass Musiker Bock haben, die zu spielen. Und das kann verschiedene Gründe geben, warum es geil ist, diese Musik zu spielen.
Ja, ich bin down.
Okay, was hast du jetzt?
23, you've got it. If you don't want to play, tell a joke or dance, but in any case, you got it. Hat er wohl zu einem Schlagzeuger gesagt, der nicht Solo machen wollte.
Also, genau.
Kontext.
Hier, you've got it, heißt natürlich, du hast es. Aber hier übersetzt mit, oder du hast es drauf, müsste es eigentlich heißen, ne? Hier übersetzt von Deep L, du hast es geschafft. Wenn ihr nicht spielen wollt, erzählt einen Witz oder tanzt. Auf jeden Fall habt ihr es geschafft an einen Schlagzeuger, der kein Solo spielen wollte. Das ist natürlich jetzt Mumpitz, genau. Ja, was können wir daraus mitnehmen?
Ja, was können wir daraus eigentlich mitnehmen? Also aus meiner Erfahrung, ich habe auch schon Shows gespielt, wo ich dachte, musikalisch wird das heute nichts mehr. Und habe mich dann vielleicht so eher darauf konzentriert, die Ansagen möglichst unterhaltsam zu gestalten.
Ja.
So, und das ist auch etwas, was das Publikum total zu honorieren weiß. So,
ja.
Ne, weil vielleicht hast du irgendwie einen komischen Sound oder irgendwie bist du in irgendeinem Ort, der total halt. Also, wo du denkst, so viel kann man hier nicht mehr rausholen.
Ja.
Und ich muss einen anderen Zugang finden zum Publikum. Und deswegen tell a joke or dance. Also es resoniert auf jeden Fall in mir, diese Strategie dann zu wählen.
Ja.
So, ja. Also, aber das sollte man nicht zu laut verraten, diesen Trick. Natürlich geht es bei mir immer nur um die Musik.
Ja, also man muss auch sagen, bei Monk ist es ja so, also jetzt nochmal zur Erinnerung, diese Regeln hat ja Thelonious Monk aufgestellt oder diese Advices. Und der hat ja gerne mal getanzt. Also es gibt wirklich Filmaufnahmen, wo Saxophon-Solo ist und er begleitet das halt nicht auf dem Klavier, sondern lässt Schlagzeug, Bass und Saxophon zu dritt spielen und tanzt am Klavier. Ja. Oder steht einfach nur rum.
Ja,
ja, ich finde das eine ganz gute Idee zu sagen, denk doch mal out of the box.
Ja.
Also wenn du jetzt spielen willst, es muss ja nicht immer um, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Schlagzeuger und soll ein Solo spielen, vielleicht spiele ich mal irgendeine ganz andere Art von Solo oder so.
Ja.
Sowas, ne?
Ja, ja, also ich hatte ja vorhin schon, ich weiß, vielleicht war es auch letzte Folge, ich weiß es nicht, aber hatten wir darüber geredet, dass wir auch so ein paar, auf jeden Fall ein Stück im Set hatten, wo wir alle drei eigentlich eher so drauf waren, dachte so, ach man, das haben wir schon so oft gespielt, irgendwie wissen wir nicht mehr, also wie fresh das noch sein kann, aber wir wissen halt ganz genau, das Publikum liebt dieses Stück. Und irgendwie ist das ja auch wichtig, weil man da, also es gibt so eine leichte Choreografie darum herum, auch so eine musikalische und so. Und irgendwie ist das wichtig für die Show und so. Und genau, und wir haben uns jedes Mal immer wieder gesagt, so, okay, aber machen wir heute mal was richtig Spezielles damit, so. Und ich weiß, dass das natürlich nicht immer geklappt hat, aber es hat geklappt. Es ist dann irgendwann doch irgendwie, ich glaube, es war da in Kassel oder so, wo dann irgendwie auf einmal wirklich nochmal was ganz anderes damit passiert ist. Oder in Nürnberg.
Nürnberg.
Wo da haben wir jetzt auch, hat man nochmal was Neues. Und das ist natürlich, das Wichtige ist, dass man sich wirklich vornimmt, dass man irgendwie gegen den Autopiloten anarbeitet, also mental.
Ja.
Der Autopilot ist ja wirklich manchmal der Feind des Konzertspielens eigentlich so, dass man irgendwie so das Gefühl hat, so, ah, jetzt muss ich hier was abarbeiten oder so. Was ich so, und dann schaltest du den Geist so ab und so. Und gerade in dem Moment muss man darauf achten, dass man natürlich gerade anschaltet. Mhm. Ja, so verstehe ich Monk da auch.
Also dieses You've Got It finde ich ganz wichtig. Nämlich wenn man sagt, die Leute kommen doch zum Konzert. Die Leute hören doch deine Platte. Jetzt scheißt dich mal nicht ein.
Ja.
Man hat erstmal die Sympathie auf seiner Seite.
Ja.
Vielleicht einfach mal die Setlist umstellen, was weiß ich, mal ein anderes Instrument spielen, keine Ahnung, irgendwas anderes machen.
Ja.
Es ist okay.
That's alright, ja.
Genau, stress dich nicht.
So, weiter geht's.
Ja.
24. Whatever you think can be done, somebody will come along and do it. A genius is the one most like himself.
Was immer du denkst, dass es nicht geht, jemand wird kommen und es tun. Ein Genie ist der, der sich selbst am ähnlichsten ist.
Ja, nicht ganz leicht zu verstehen.
Aber ja, also ich sage nochmal, was Claude sagt. Claude sagt, was auch immer du für unmöglich hältst, irgendjemand wird kommen und es tun. Ein Genie ist derjenige, der am meisten er selbst ist. So ein bisschen andere. Und ChatGPT sagt, was auch immer du für unmöglich hältst, jemand wird kommen und es tun. Ein Genie ist jemand, der am meisten er selbst ist. Das ist so ähnlich, ne?
Also dieser letzte Satz.
Ja.
A genius is the one most like himself. Ich habe das so verstanden, also nachdem ich diese Analyse der beiden Jazzmusiker aus New York dazu gesehen habe, dass man eigentlich davon ausgehen sollte, in der Handhabung mit Musik oder mit Kunst generell, dass man dieserjenige sein kann. Also man sollte nicht zu großen Abstand wahren von einem selber zu den großen Helden, sondern man sollte davon ausgehen, das ist etwas, was für mich selber auch möglich ist.
Okay, ich finde es wahnsinnig kryptisch, ist auch gar nicht so stringent. Mhm. Ich kann mich an eine Simpsons-Folge erinnern, wo, glaube ich, Homer zu Bart sagt, es wird immer jemand geben, der das, was du kannst, besser kann.
Ja, genau.
Und das ist jetzt ja eher nicht so empowernd.
Ja, oder Oma Shumway sagt, versuch herauszufinden, was du nicht gut kannst und dann lass es bleiben.
Genau.
Aber ich glaube, das ist nicht gemeint. Ich habe das Gefühl, es spricht gegen diesen zu großen, ehrfürchtigen Abstand zu dem Genius. Sondern ein Encouragement, sich selber diesem Genius auch zusprechen zu können.
Also so ein bisschen wie mit dem Drummer, du hast es schon drauf.
Ja, yeah, you've got it.
Es hat ja auch was Befreiendes, also auch beim Songwriting, egal, Schöpfungsprozessen spielen, wenn man denkt, ey, es gibt eh jemand, der irgendwas kann, was ich nicht kann oder krasser ist, stress dich doch nicht so, sondern sei du selber. Also ein Genie ist vielleicht auch der, der am nächsten bei sich selber ist.
Ja. Ja.
Ja, vielleicht sowas? Also,
ja, ich log ein.
Okay, also vielleicht ist einfach nochmal zum neuen Jahr, traut euch selber, ihr reicht.
So, letzter Punkt, das ist glaube ich eher was zwischen ihm und Steve Lacy gewesen.
They
try to get me to hate white people, but someone will always come along and spoil it. Das hat sich wahrscheinlich Steve Lacy aufgeschrieben, weil er wahrscheinlich am Ende dann doch ganz gut mit Monk ausgekommen ist.
Ja, das wird Monk zu ihm gesagt haben.
Ja, wird es wahrscheinlich zu ihm gesagt haben.
Wahrscheinlich. Ja. Also, sie haben versucht, mich dazu zu bringen, Weiße zu hassen, aber es kam immer jemand daher und hat es verdorben.
Ja.
Das ist natürlich zeithistorisch zu verstehen. Anfang der 60er Jahre gab es viele Ensembles, wo Schwarze und Weiße zusammengespielt haben. Es war aber doch immer wieder Thema.
Es war doch Thema und es war auch doch die Mehrheit. Die Jazzmusikszene war, würde ich sagen, noch von schwarzen Musikern dominiert, oder?
Das weiß ich nicht. Es gab immer, also seit Beginn des Jazz gibt es irgendwie weiße Ensembles und schwarze Ensembles.
Ja, vielleicht gilt das auch für diese coolen Bands, von denen wir die ganze Zeit reden. Und es kann sein, dass so in einem Swing-Kontext und so, das ist nicht so.
Ja, so bis in die 40er, sage ich mal, war es auch wirklich teilweise echt schwierig, ne? Also das ist wirklich auch ein eigenes Thema, so die Geschichte des Rassismus im Jazz. Es war auch einfach wirklich schwierig mit gemischt, wie sagt man, mixed raced im Englischen, also gemischt ethnischen Ensembles überhaupt aufzutreten.
Ja.
Und dann geht es so los, dass es irgendwie, was weiß ich, Bands gibt. Es ist aber dann oft so, was weiß ich, eine weiße Band mit einem Schwarzen, eine schwarze Band mit einem Weißen oder sowas. Ne? Es ist selten so wirklich super gemischt und so. Und das ist auch schon auffällig, wenn man so in alte Platten guckt und dann, also was weiß ich, man hört es ja nicht, aber wenn man quasi Fotos sieht oder weiß, welche Hautfarbe die Musiker haben, das ist eher noch stark segregiert in dieser Zeit. Und das ist sicherlich beidseitig so. Ich weiß auch, dass also für schwarze Musiker in weißen Ensembles war das natürlich bis zu einem gewissen Zeitpunkt wirklich teilweise Gefahr für Leib und Leben, ne? Also, ich glaube, Dave Brubeck hatte extreme Probleme in den Südstaaten mit seinem schwarzen Bassisten zu touren und sowas. Also,
Eugene
Wright, ja, also das ist dann richtig krass. Andererseits, Bill Evans zum Beispiel, der sagt zum Beispiel, er hat sich auch oft gemobbt gefühlt in der schwarzen Miles Davis Band.
Also ich erzähle kurz diese Geschichte. Ich weiß nicht, wir können sie ja später rausschneiden.
Ja, erzähl sie.
So steht es, glaube ich, in der Miles Davis
Biografie. Oh nee, bitte nicht.
Okay. Sollen wir es raus, sollen wir es nicht
erzählen? Ich weiß es nicht, das ist hier mit Underrum.
Ja, es ist mit Underrum.
Oh nee, das können wir nicht. Oder?
Weiß ich nicht. Naja, ich verklausuliere es ein bisschen. Auf jeden Fall wurde Bill Evans eingeladen, in dieser Band zu spielen. Er sollte allerdings dann mit allen Mitgliedern dieser Band eine Sexualpraktik ausüben, die wohl nicht unbedingt seinen Vorlieben entsprach. Und er hat sich das dann genauestens überlegt und ist dann zu Miles Davis gegangen und meinte so, das kann ich aber nicht machen. Also ich würde gerne bei dir spielen, aber ich kann es nicht machen und so. Und dann hat Miles, ja, ist kein Problem, war eh nur ein Gag. So. Aber ja, wer das genau nochmal nachlesen will, liest am besten die Biografie, da wird es noch ein bisschen mehr ausgeschrieben. Es ist wirklich ohne Rum.
Genau, okay, sehr, hast du sehr gut verpackt, auch FSK 12. Genau, also das ist durchaus immer wieder Thema, auch in Musikerbiografien und so. Und genau, das ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass in dem Ensemble von Monk und mit, wie heißt er?
Steve Lacy.
Und auch mit Steve Lacy Thema war Hautfarbe 1960. Klar. So, wir sind durch, wir haben's.
Wir haben's, ja. Alles klar, dann würde ich sagen...
Noch eine heitere Note?
Nee, ey, Alter, wir sind echt voll am Limit hier, oder? Das ist doch ewig lang, die Folge schon.
Okay,
das dann... Das ist die längste Folge der Welt.
Okay, dann erzähle ich meinen Studio-Aufräumtipp nächstes Mal.
Ja.
Das wird super, damit wir die Content behalten. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Ciao mit V.
Ciao mit V, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Schön üben, ne? 16.
Und so. Ja. Bis dann.
Ciao. Bis dann.
Tschüss.